Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Die Länderspielpause ist Gott sei Dank vorbei. Die Bundesliga kann wieder voll durchstarten und geht an diesem Wochenende in den achten Spieltag. In den achten Spieltag einer Saison, die letztlich so spannend daherkommt wie seit 13 Jahren nicht mehr. Platz 1 und Platz 7 gerade mal von 2 Pünktchen getrennt, und in dieser engen Spitzengruppe ist der selbsternannte große Titelfavorit Borussia Dortmund noch nicht einmal drin, könnte an diesem Spieltag sogar noch weiter abrutschen, und auch die Bayern stehen gar nicht ganz vorne, sondern überraschend Borussia Mönchengladbach. Und selten war eine Weisheit von Berti Fuchs wahrer als zum jetzigen Zeitpunkt. Die Breite an der Spitze ist dichter geworden. Und über diese breiten und dichten Spitzen, da müssen wir heute reden im Bully Special hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und mein Experte in der heutigen Ausgabe ist Justin Kraft, auch bekannt als @Lahmsteiger bei Twitter, Autor des Buches Generation Lahmsteiger, die goldene Ära des FC Bayern, Blogger und Podcaster bei mir, San Roth. Ich könnte noch viel mehr aufzählen, aber ich sage jetzt erstmal hallo, Justin.
Danke für die sehr ausführliche Begrüßung, schön, dass ich hier sein darf, und Servus auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Freut mich, dass du mit mir auf den Bundesligaspieltag vorausblicken willst als Bayern-Fan und Experte. Wie siehst du da eigentlich die aktuelle Situation, die ich da eben kurz skizziert habe, dass es eben so eng ist, dass es auf einmal spannend ist? Das ist ja nichts Alltägliches. Überrascht dich das ein bisschen?
Ja und nein. Also, dass es tatsächlich so viele Mannschaften sind, die aktuell ganz gut performen und die auch schon viele Punkte geholt haben, ist sicherlich in der Form überraschend. Aber ich habe tatsächlich damit gerechnet. Du hast es gesagt, Borussia Dortmund als selbsternannter Meisterschaftsfavorit beispielsweise. Aber auch RB Leipzig, die jetzt mit Julian Nagelsmann einen sehr spannenden Trainer bekommen haben. Dir würde ich ein Stück weit vielleicht widersprechen. Borussia Mönchengladbach ist vielleicht nicht ganz so überraschend da vorne. Die haben schon eine sehr hohe individuelle Qualität im Kader, haben jetzt mit Marco Rose einen sehr interessanten Trainer bekommen. Da war natürlich die Frage, inwiefern können sie das auch sofort von Saisonbeginn an auf den Platz kriegen. Aber ja, darüber werden wir dann später im Detail, denke ich, noch sprechen. Und insofern für mich als Bayern-Fan ist es relativ spannend, muss ich sagen. Ich finde das eine schöne Abwechslung, dass die Bayern nicht von Beginn an wegmarschieren. Gut, das war letzte Saison jetzt auch nicht unbedingt der Fall, aber es ist schön, dass es da so viele neue Gesichter oben an der Spitze gibt.
Ist es die Schwäche der Bayern oder ist es die Stärke der anderen? Wie würdest du das einschätzen?
Schon beides. Also wenn man jetzt die Bayern-Spiele einzeln so ein bisschen durchgeht und sich die Punktverluste anschaut, dann war es schon selbstverschuldet von den Bayern. Aber es ist natürlich auch die Stärke der anderen, wenn sie ihre Punkte einfach in den Spielen holen. Und wenn Gladbach jetzt aus 7 Spielen 5 gewinnt, dann kann man da nicht von der Schwäche der Bayern sprechen, sondern muss schon die Stärke dann auch von Gladbach erwähnen.
Jetzt hat Max Eberl, der Sportdirektor der Gladbacher, des Tabellenführers, in dieser Woche in der Sportbild sich zitieren lassen mit den Worten, ja, es könne jetzt für Bayern gefährlich werden, weil die Bayern jetzt nicht nur einen Konkurrenten aktuell haben, auf den sie sich konzentrieren müssen, sondern 6-7. Siehst du das auch so? Ist das eine Gefahr für die Titelambitionen der Bayern? Kommen die damit nicht klar, wenn mehr als ein Konkurrent da ist?
Also, ich glaube, den Bayern ist es relativ egal, wie viele jetzt da oben mitspielen. Ich glaube, die gucken sowieso nur auf ihre Leistungen und schauen, dass sie ihre Spiele gewinnen. Und da ist es nach wie vor so, dass es halt 17 Mannschaften zu schlagen gibt in der Bundesliga. Ich glaube, in einem anderen Format würde ich dafür jetzt einzahlen, aber zum Glück bin ich hier bei euch. Ich weiß nicht, ob das einen großen Unterschied macht, ob da jetzt 3 Mannschaften oben konkurrieren oder eine. Es belebt sicherlich allgemein das Bundesliga-Geschäft da oben, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, die Bayern stolpern, wenn überhaupt, nur über sich selbst dann am Ende. Da ist die Qualität schon noch groß genug.
Es geht ja auch vor allen Dingen darum, Konstanz über 34 Spieltage zu haben. Welcher Mannschaft der aktuellen oder welcher aktuellen Konkurrenz traust du es denn zu, so eine Konstanz an den Tag zu legen, die man den Bayern ja eigentlich quasi sowieso schon mal unterstellt, dass sie die haben?
Grundsätzlich natürlich Borussia Dortmund, auch wenn der Saisonstart nicht so geglückt ist, wie man sich das in Dortmund vorgestellt hat, glaube ich schon, dass sie in dieser Saison einen viel breiteren Kader haben, dass sie potenziell ausgewogeneren Kader haben und dass sie die Chance haben, tatsächlich auch die Bayern dann in dieser Saison mal zu stürzen. Und dazu würde ich auf jeden Fall noch RB Leipzig nennen, die letzte Saison schon ja phasenweise bewiesen haben, dass sie sehr guten Fußball spielen können, sich in dieser Saison dann nochmal verstärkt haben und vor allem auch auf der Trainerbank jemanden bekommen haben, der die Mannschaft einfach nochmal nach vorne bringen kann in allen Phasen des Spiels. Und deshalb traue ich RB natürlich was zu. Bei allen anderen Mannschaften muss man erstmal sehen, wie sich das jetzt in dieser Saison entwickelt. Die haben in der Vergangenheit häufiger mal gezeigt, dass sie mit Konstanz Probleme haben. Aber ja, warum sollte nicht auch eine Mannschaft wie Gladbach oben für Überraschungen sorgen? Oder auch Schalke 04, auf die wir später noch zu sprechen kommen, die sicherlich in dieser Saison auch sehr interessant sind. Und da haben wir über Leverkusen, Wolfsburg und Co. noch gar nicht gesprochen.
Aber das machen wir gleich zum Einstieg natürlich. Vor allen Dingen Leverkusen ist gleich Thema, denn die treten an diesem Spieltag im Freitagsspiel dann an. Aber vorher noch eine Frage zu dieser aktuellen Situation an der Tabellenspitze. Jetzt wird ja auch immer viel diskutiert. Die Bundesliga, wo steht sie international? Wenn man sich jetzt diese Phalanx da oben an der Spitze anguckt, ist das eher ein Zeichen von Stärke? Müssen die internationalen Konkurrenten da sehen, oh, die Bundesliga in der Breite unheimlich stark, oder ist das eher ein Zeichen von Schwäche?
Auch da wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit in der Mitte, glaube ich. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen und sagen, dass die Bundesliga Premier League Niveau hat oder dass sie jetzt plötzlich mit 3-4 Mannschaften die spanische Liga angreifen könnte. Ich glaube, die Bayern sind schon noch ein gutes Stück über dem Rest in der Bundesliga. Und dann hat man mit Dortmund natürlich eine Mannschaft, die international durchaus konkurrenzfähig ist. Das 0-0 gegen Barcelona beispielsweise hat ja schon gezeigt, dass sie da mithalten können, auch wenn Barcelona im Moment nicht das Barcelona ist, was man in den letzten Jahren gesehen hat. Aber ich glaube, dass eine gute Entwicklung stattfindet, dass viele Trainer jetzt in der Bundesliga sind, die ja was verändern wollen, die vom schnöden Umschalt-Pressing-Fußball in der Bundesliga so ein Stück weit vielleicht auch wegkommen wollen, die mehr darauf achten, dass die Mannschaften in allen Phasen des Spiels wirklich gut sind. Und deshalb habe ich schon die Hoffnung, dass da in den nächsten Jahren eine Entwicklung stattfindet, die die Bundesliga wieder ein Stück weit anheben kann. Aber ja, allein finanziell, und darüber muss man in dem Zusammenhang leider auch immer sprechen, sind die Abstände natürlich riesig zur internationalen Konkurrenz.
Dann gucken wir mal auf diesen 8. Spieltag hier im Booty-Special auf meinsportpodcast.de im Detail. Nach einer kurzen Pause schauen wir erstmal auf das Freitagsspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen. Das Spiel eröffnet den 8. Spieltag der Bundesliga. Zwei Mannschaften, die vor der Länderspielpause Führung aus der Hand gegeben haben, letztlich also Punkte liegen gelassen haben. Frankfurt gegen Werder, Leverkusen gegen Leipzig. Zwei Teams, die allerdings auch das europäische Geschäft als klares Saisonziel formuliert haben. Und Leverkusen, die könnten bei optimalem Verlauf in diesem Freitagsspiel mit einem Sieg zumindest schon mal über Nacht die Tabellenführung übernehmen. Justin Kraft von Mirsan Roth, mein Experte heute hier im Booty-Special auf meinsportpodcast.de. Justin, wie kommen denn beide Mannschaften aus der Länderspielpause und vor allen Dingen, was machen diese liegen gelassenen Punkte vor der Länderspielpause mit ihm? Wie haben sie da ja letztlich auch drauf reagiert? Wie schätzt du die Lage bei beiden Teams ein?
Ja, also bei Leverkusen, um vielleicht erstmal bei den Gästen anzufangen, glaube ich, dass sie sehr große Ambitionen hatten vor der Saison. Man hat von den Spielern ja auch teilweise gehört, ja, da wächst was, da könnte man vielleicht auf den ersten Titel schielen. Ich glaube, für die war der Saisonstart deutlich enttäuschender als für Eintracht Frankfurt, allein wegen der großen Ambitionen. Ja, sie haben noch keinen Sieg gegen eine Mannschaft geholt, die auf Augenhöhe ist oder zumindest eine Top-Mannschaft ist. Beispielsweise haben sie 0-4 gegen Dortmund verloren, 0-3 gegen Juve verloren, gegen Leipzig immerhin 1-1 geholt. Ja, aber insgesamt hatte man doch das Gefühl, dass Leverkusen nicht an das Potenzial rankommt, was sie nun mal haben und was auch zu Recht diese großen Ambitionen geschürt hat. Bei Frankfurt hingegen, glaube ich, war es schon eher ein solider Saisonstart. Man darf da auch nicht vergessen, dass sie schon sehr viele Pflichtspiele jetzt in den Beinen haben durch die Euroleague-Quali. Das war sicherlich am Saisonstart auch ein kleiner Vorteil. Aber es kann auch ein Nachteil sein, wenn du so viele Spiele hast, gerade dann auf Langstrecke später. Sie hatten eine unnötige Niederlage dabei gegen Augsburg, haben dafür beispielsweise ein Unentschieden gegen Dortmund geholt und auch die Qualifikation in der Euroleague geschafft. Ich glaube, Platz 9 und 11 Punkte mit Schlagdistanz nach oben sind für Frankfurt schon ein ordentlicher Saisonstart.
Und das trotz eben der Abgänge, die vor der Saison zu verzeichnen waren. Also die großen Namen, die da in der letzten Saison aufgetrumpft haben, Alea und Co., die dann eben nicht mehr da sind, die man kompensieren muss. Jetzt hat Eintracht Frankfurt die letzten 4 der 5 letzten Begegnungen gegen Bayer Leverkusen verloren. Kann man sagen, in dieser Saison könnten sie aber mit dem, was sie gezeigt haben in den ersten Spieltagen, Leverkusen doch gefährlich werden, weil sie vor allen Dingen mit ihrer Konterstärke gerade da ansetzen können, wo Leverkusen Schwächen hat, denn die Rückwärtsbewegung, das ist schon was, was bei Leverkusen sehr auffällt, passt nicht immer so ganz.
Ja, auf jeden Fall. Also das Problem bei Leverkusen ist ja, oder beziehungsweise bei Peter Bosch vielleicht allgemein, ist ja bekannt. Das war gegen Dortmund noch viel, oder nicht gegen Dortmund, sondern als er damals Trainer in Dortmund war, war es noch viel extremer. Ich glaube schon, dass Leverkusen unter ihm da Fortschritte gemacht hat. Aber es ist tatsächlich so, dass er in dieser Saison noch so ein bisschen nach der richtigen Zusammenstellung in der Mannschaft sucht und dass da durchaus auch Probleme in der Rückwärtsbewegung vorhanden sind und dass Frankfurt da natürlich mit ihren taktischen Mitteln ja ganz gut passt eigentlich. Bei Frankfurt, du hast es gesagt, die haben diesen berüchtigten Teufelsdreier da vorne im Sturm verloren, suchen da auch noch so ein bisschen nach dem richtigen Ersatz. Pacienza hat jetzt in 16 Spielen immerhin 6 Tore geschossen, 3 Vorlagen gegeben. Bei Kostic sind es in 14 Spielen 4 Tore, 4 Vorlagen. Das sind schon mal gute Werte, aber dahinter wird es dann halt schon relativ dünn. Und da ist die Frage, wie sieht's dann aus, wenn Pacienza mal in eine Formkrise beispielsweise kommt, haben sie dann auch einen Ersatz da vorne, der regelmäßig trifft mit André Silva, Joveljic, Bas Dost, haben sie ja verschiedene Spieler da vorne, die auch unterschiedlich eingebunden werden können. Da bin ich schon sehr gespannt, ob Frankfurt dann auch mal sich verändert vorne so ein Stück weit im Angriff. Denn das müssen sie, glaube ich. Nachdem die 3 Spieler, auf die das System ja ausgelegt war, weg sind, merkt man schon, dass Frankfurt da jetzt aktuell in einer Art Selbstfindungsphase ist, wo sie ja versuchen, ihren Spielstil auf die neuen Angreifer einzustellen.
Und vor allem müssen sie sich dann eben auch entsprechend vor dem Tor finden. Sie hatten ja Chancen gegen Werder zum Beispiel, waren es glaube ich 25 Stück. Am Ende 2 eigene Tore sind dabei rausgesprungen. Das ist dann über längere Sicht ein bisschen zu wenig und gegen Leverkusen wird so eine schlechte Chancenausbeutung dann sicherlich auch bestraft, denn die haben ja doch schon ein paar mehr Türchen auf dem Konto. Na, obwohl, nee, auch nicht viel mehr, haben 1 Tor mehr geschossen, 12 insgesamt.
Ja, also Leverkusen, ich glaube, wenn diese Mannschaft ein großes Plus hat, dann ist es die Offensive. Ich meine, wer einen Spieler wie Julian Brandt abgibt und trotzdem noch Spieler hat wie Kai Havertz oder auch Volland, Bellarabi, der ja ein sehr offensiver Flügelspieler ist, dann auch die Neuzugänge Amiri, Demir bei. Das sind schon einige Akteure, die wirklich große Qualität in der Offensive haben. Und Bosch weiß das natürlich auch zu nutzen mit seinem Offensivfußball, den er dort etabliert hat. Aber trotzdem würde ich sagen, dass Leverkusen derzeit einen Spieler wie Julian Brandt sehr vermisst. Ich glaube, der war jemand, der zwischen den Linien sehr aktiv war, der natürlich auch enge Spielsituationen aufgelöst hat, für den ein oder anderen Überraschungsmoment dann auch gesorgt hat. Und das fehlt den Leverkusen dann im Moment so ein bisschen. Es ist natürlich nicht katastrophal, was sie vorne spielen bei so vielen Toren, aber es ist so ein bisschen dieses kleine Detail, glaube ich, was mit Julian Brandt verloren gegangen ist, was den Leverkusen dann aktuell auch ganz gut zu Gesicht stehen würde.
Hat Peter Bosch ja auch selber jetzt gesagt unter der Woche, also klar, so einen Spieler vermisst man selbstverständlich, den kann man auch nicht 1:1 auffangen. Jetzt könnte man ja fast böse fragen, vermisst Brandt vielleicht Leverkusen mittlerweile auch ein bisschen, denn so ganz glücklich ist er ja in Dortmund auch noch nicht.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, dafür brauchst du schon noch ein paar Monate. Und wenn die Situation dann immer noch so ist wie jetzt, dann kann man da sicherlich mal drüber diskutieren. Aber ich glaube schon, dass Julian Brandt genau weiß, woran er ist und dass er in Dortmund auch seine Spielzeit dann noch bekommen wird.
Gucken wir gleich natürlich nochmal auf die Dortmunder genauer. Bleiben wir nochmal bei Leverkusen kurz. Das, was man bei Leverkusen in den letzten Jahren, ganz egal wer da Trainer ist, feststellt und was wir im Booty-Special hier auch immer mal wieder thematisiert haben, ist ja, dass die Mannschaft ja im Grunde alle Level abdecken kann. Ganz toll, ganz schlecht. Es pendelt immer irgendwie. Warum kriegt kein Trainer in diesen Verein Konstanz?
Tja, ich glaube, wenn ich die Frage jetzt eins zu eins beantworten könnte, dann würde ich morgen einen Anruf von Rudi Völler kriegen. Das ist wirklich extrem schwer zu beantworten. Und es wird ja immer so ein bisschen auch getan, als wäre Bosch ein sehr unflexibler Trainer, gerade aufgrund der Zeit, die er in Dortmund hatte. Er probiert ja was aus. Also er wechselt ja auch mal im Detail seine Formation oder das hat er bei Dortmund damals beispielsweise nicht getan, aber jetzt bei Leverkusen ist das schon zu beobachten, dass er versucht, das System an seine Spieler, an seinen Kader diese Saison wieder ein Stück weit anzupassen, nachdem er letzte Saison eine gute Formation gefunden hatte, ist das jetzt nicht mehr ganz so. Also es ist schwer zu beantworten, warum es dann immer zwischen Licht und Schatten wandelt. Sie sind offensiv, glaube ich, noch nicht so durchschlagskräftig wie in der vergangenen Saison. Das könnte vielleicht ein Punkt sein. Sie haben 14,1 Abschlüsse pro Spiel. Das ist Platz 7. Understat sieht mit 10,8 Expected Goals, also die Wahrscheinlichkeit, wie viele Tore sie in etwa erzielen. Sieht Understat sie halt auf Platz 8. Das ist alles noch nicht Top-Level. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Und ich würde das tatsächlich mit diesem Verlust von Julian Brandt auch so ein Stück weit begründen. Ich glaube, dass Bosch daran taktisch sehr zu knabbern hat, ihn zu ersetzen und das eben nicht 1:1, weil das kannst du mit Amiri nicht, das kannst du mit Demirbay nicht. Da musst du als Kollektiv dann anders auftreten. Und ich glaube, diesen Lösungsweg, den sucht er aktuell noch in der Offensive. Und wenn dann die offensive Durchschlagskraft da ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es defensiv auch wieder ein bisschen stabiler wird.
Durchschlagkräftig auf jeden Fall in den letzten 3 Bundesligaspielen auf Leverkusener Seite. Kevin Volland immer getroffen in den Spielen, könnte jetzt 4-mal in Folge treffen. Das wäre für ihn persönlicher Rekord. Und was auch dafür spricht, dass er gegen Frankfurt trifft, ist, dass er in seiner Karriere gegen keinen Verein so oft getroffen hat wie Eintracht Frankfurt. 8-mal in seiner bisherigen Laufbahn. Ich würde mal sagen, er trifft jetzt am Freitag auch und Leverkusen gewinnt mit 2:1.
Ja, durchaus möglich. Volland übrigens auch ein Kandidat, wo ich mich wundere, dass er seine Chance in der Nationalmannschaft nicht nochmal bekommt. Ich sehe es nicht ganz so wie du. Ich glaube, dass Leverkusen viel Ballbesitz haben wird, was nun mal in der Natur des Bosch-Systems liegt und dass Frankfurt mit seinen Umschaltmomenten sehr gefährlich sein wird, gerade weil bei Leverkusen eben noch nicht alles läuft und am Ende wird es ein leistungsgerechtes 1:1 geben.
Also der Tipp von Justin Kraft, von Mirsan Roth zum Freitagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Und wir gucken gleich weiter zum nächsten Spiel. In den Samstag gehen wir rein mit dem Duell Union Berlin gegen den SC Freiburg.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Bulli-Special auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Justin Kraft von Mirsan Roth. Justin, und wir gucken auf das Duell Union Berlin gegen SC Freiburg. Der drittletzte Union Berlin, gerade mal 4 Punkte bisher eingesammelt, 4-mal in Folge verloren, trifft also zu Hause auf den SC Freiburg und die stehen am ganz anderen Ende der Tabelle, nämlich punktgleich mit den Bayern auf Platz 4. Die Freiburger, ja, die Überraschung, sowas wie der Überperformer, die natürlich auch ein bisschen vom relativ einfachen vergleichsweise Startprogramm profitiert haben. Aber auch das muss man ja erstmal annehmen.
Absolut. Und das habe ich mir tatsächlich auch in der Vorbereitung schon notiert, dass der Spielplan den Freiburgern natürlich ziemlich entgegenkam. Bis zum Spiel gegen Dortmund hat Freiburg ausschließlich gegen Teams mit Startschwierigkeiten gespielt oder eben mit Teams, die unten direkte Konkurrenz sind. Mainz, Paderborn, Köln, Hoffenheim, Augsburg, Düsseldorf, das ist natürlich keine Kritik, das ist einfach nur eine Einordnung. Man muss halt sagen, das ist nun mal die direkte Konkurrenz vom SC Freiburg und dass sie da so viele Punkte geholt haben, das ist ein ganz, ganz wichtiges Fundament für die Mannschaft, für die gesamte Saison. Genauso kann man aber jetzt bei Union natürlich argumentieren, die einen sehr komplizierten Spielplan zu Beginn hatten mit ziemlich harten Gegnern. Ich glaube, allerhöchstens kann man ihnen Vorwurf machen beim Heimspiel gegen Werder, wo man gegen schwächelnde Bremer gespielt hat und trotzdem 1:2 verloren hat und nur bedingt beim 0:1 in Wolfsburg, wo ich das Gefühl hatte, Wolfsburg war natürlich die bessere Mannschaft, aber wenn man die eigenen Chancen ein bisschen mehr genutzt hätte, ein bisschen ja kälter vorm Tor gewesen wäre, dann wäre da vielleicht auch ein bisschen was drin gewesen. Sonst war es einfach ganz oft auch eine klare Unterlegenheit gegenüber des Gegners, ja.
Ist das jetzt auch was Union Berlin ja letztlich als Lernprozess dann irgendwo noch verbuchen muss, diesen Start in die Saison, dass man dann irgendwann auch gesehen hat, okay, so läuft der Hase, jetzt wissen wir auch besser, wie es geht, oder welcher Zeitpunkt in der Saison ist das, wo dann dieser Trend dann mal in die andere Richtung gehen muss, damit es nicht dann auch gleich wieder runtergeht?
Absolut, natürlich ist das ein Lernprozess. Union spielt jetzt seine allererste Bundesliga-Saison. Das ist ein komplett anderes Niveau als in der zweiten Liga. Da muss sich die Mannschaft anpassen, da muss sich der Trainer anschauen, wie passe ich die Mannschaft als Kollektiv darauf an. Das ist auf allen Ebenen natürlich ein Lernprozess, gar keine Frage. Jetzt kann man drüber diskutieren. Ist es gut, dass man gleich am Anfang die kalte Dusche bekommen hat, um zu sehen, okay, das ist jetzt das Niveau, jetzt müssen wir schauen, wie wir uns darauf anpassen und dann gegen die direkte Konkurrenz punkten? Oder ist es schlecht, weil man dadurch eher an Selbstvertrauen verliert? Ich glaube, auch hier liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und wenn wir über einen Zeitpunkt sprechen, wo Union langsam anfangen sollte zu punkten, dann ist es jetzt wahrscheinlich gegen den SC Freiburg. Bei allem Respekt vor dem Saisonstart, den Freiburg hatte, ist das ein Heimspiel für die Unioner, was sie durchaus gewinnen können und wo sie die Qualität für haben. Und ja, es ist eher ein Duell auf Augenhöhe als die bisherigen Spiele. Deswegen glaube ich, ist das ein Zeitpunkt, wo man sagen muss, jetzt muss Union anfangen zu punkten.
Wäre ja auch wichtig, dann einfach um dieses Selbstvertrauen, was aktuell nicht besonders da ist, sich dann mal reinzuholen. Anderes Problem bei den Berlinern wird oft angeführt, Disziplin, weil sie eben doch schon einige Platzverweise kassiert haben in dieser Saison. Jetzt sagt man auf Unioner Seite immer, wir sind keine dreckige Truppe. Sind diese Fouls, diese berechtigten Platzverweise dann vielleicht auch ein bisschen der fehlenden Erfahrung geschuldet?
Vielleicht eher so ein bisschen daher begründet, dass man in den Zweikämpfen oftmals zu spät kommt, dass man dann so Phasen im Spiel hat, wo die Abstände einfach innerhalb der Mannschaft relativ groß sind, wo aber auch die Abstände zum Gegner zu groß sind, wo man dann einfach zu spät in den Zweikämpfen kommt. Ich würde Union jetzt nicht unbedingt unterstellen, dass sie eine Tretertruppe sind. Ich glaube, es ist tatsächlich auch noch so ein Stück weit der Anpassungsprozess auf ein neues Niveau. Es ist alles schneller in der Bundesliga. Die Mannschaften spielen mehr mit Kurzpässen. Ich glaube, darauf muss sich Union einstellen. Und wenn sie das getan haben, dann wird das vielleicht auch ein bisschen zurückgehen mit den Platzverweisen.
Gerade Passquote, weil du gerade über Kurzpässe sprichst, Passquote bei Union 74%. Damit sind sie zusammen mit Augsburg Letzter in der Liga.
Ja, ich glaube, Union war auch in der zweiten Liga schon relativ bekannt dafür, dass sie direkt in die Spitze spielen, dass sie auch mal den einen oder anderen langen Ball mit einstreuen. Da dürften sie in der Statistik auch relativ weit oben dabei sein, das Mittelfeld zu überbrücken und dann auf zweite Bälle auch teilweise zu gehen. Grundsätzlich kann das natürlich funktionieren. Ich glaube, keiner erwartet jetzt von den Unionern, dass sie die Sterne vom Himmel spielen. Es geht da wirklich um jeden Punkt. Und wenn sie dann am Ende mit 5-15 Torschüssen 2-0 gewinnen, was im Fußball ja durchaus auch das ein oder andere Mal vorkommt, dann ist es ihnen am Ende, denke ich, auch egal, woher sie die 3 Punkte haben. Bei Union geht tatsächlich sehr viel auch über Einsatz, aber man muss halt auch konstatieren, wenn man jetzt beispielsweise auch den Sieg gegen Dortmund mal herauspickt, dass sie wirklich sehr, sehr clever auch pressen können. Also sie haben wirklich Phasen dabei, wo sie sehr strukturiert anlaufen, wo sie nicht mal tief stehen, sondern wo sie den Gegner auch schon in der eigenen Hälfte stören, durch cleveres Zustellen, durch eine kompakte Formation, durch ein kluges Pressing einfach und auch schnelles Verschieben. Wenn sie das noch ein bisschen konstanter auf den Platz bringen können, dann glaube ich, haben sie gute Chancen. Gerade auch, wenn man sich die Konkurrenz da unten anschaut, haben sie gute Chancen, dann mindestens den Relegationsplatz zu erreichen.
Aber wenn man sich mal diese Statistiken und den Saisonverlauf der Unioner nochmal genau anguckt. Erster Spieltag, da gab es ein Remis in Augsburg, am zweiten dann den von dir eben angesprochenen Heimsieg gegen Borussia Dortmund, danach dann 4 Niederlagen. Hat dieser Dortmunder Sieg mit der Mannschaft in der Psyche irgendwas vielleicht auch gemacht, dass man gesagt hat, ach ja, irgendwie läuft's doch, und war sich dann zu sicher vielleicht auch?
Glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ich glaube, das war eher ein emotionaler Push für die Mannschaft. Ich bin kein Freund davon zu sagen, dass man sich dann zu sehr hat hochleben lassen. Ich denke tatsächlich, das ist einfach der natürliche Lernprozess. Ja. Und wir haben in den letzten Jahren ja schon mehrere Duelle zwischen Union und Dortmund gesehen. Und im DFB-Pokal war es auch immer sehr eng. Einmal ging es, glaube ich, ins Elfmeterschießen, wo die Unioner dann knapp verloren haben. Also sicherlich, Pokal ist nochmal eine andere Ebene, aber das sind diese besonderen Spiele. Und wenn du dann so ein Publikum auch noch im Rücken hast, was dich da zu Hause so mitnehmen kann, wie es in Berlin, in Köpenick der Fall ist, dann ist das natürlich eine besondere Waffe auch nochmal. Und das sind die besonderen Spiele. Und wie gesagt, jetzt müssen sie es auch schaffen, das in den Alltag so ein Stück weit noch mehr zu transportieren, noch konstanter einfach auch zu verteidigen, die Abstände ein bisschen enger zu gestalten, noch kompakter zu stehen. Und dann, ja, übers Umschaltspiel zu kommen und den ein oder anderen Nadelstich zu setzen. Ich glaube, wenn ich mir die Konkurrenz angucke, dass ja, taktische Details schon ausreichen und ein bisschen mehr Konstanz ausreichen, um sich da wirklich gute Chancen ausrechnen zu können.
Gucken wir nochmal auf die Freiburger. 2-2 am letzten Spieltag gegen Dortmund. Das Spiel dann eben in der Schlussphase noch gedreht. Die Freiburger, ja, damit natürlich auch mit sehr viel Euphorie verbunden, hätten ja auch sogar theoretisch kurzfristig Tabellenführer sein können. Da wurde Christian Streich, der Trainer, ja auch gefragt, wie sehr ihn das jetzt mitnimmt, dass er eben nicht Tabellenführer war. Und dann grinste er nur und sagte irgendwie, ja, wir sind am Boden zerstört. Also ich glaube, in Freiburg, das ist der einzige Verein, der die aktuelle Tabellensituation wahrscheinlich realistisch einschätzt.
Ja, kann man tatsächlich so sehen. Freiburg ist sowieso ein sehr faszinierender Verein. Die haben sich im letzten Jahrzehnt quasi zu einem Club entwickelt, der ja dem unteren Tabellendrittel potenziell eigentlich überlegen ist, aber gar nicht mal deshalb, weil sie halt in der individuellen Klasse überlegen sind. Ich glaube, wenn man sich den Kader anguckt, jeder andere Trainer würde da vermutlich gegen den Abstieg mit dieser Mannschaft spielen. Aber Christian Streich, der hat halt wirklich eine taktische Flexibilität dort etabliert, die ich total faszinierend finde. Und er hat eine Philosophie dort etabliert, die klaren Prinzipien folgt, aber er wechselt von Saison zu Saison die taktischen Details. Und das ist einfach eine ganz große Stärke von ihm. Ich glaube, es ist ganz schwer, sich auf die Freiburger einzustellen. Und neben allen Attributen, die für Mannschaften, die potenziell gegen den Abstieg spielen, natürlich wichtig sind, also Laufbereitschaft, Disziplin, Arbeit gegen den Ball, kommt einfach auch nochmal diese taktische Stärke hinzu und dass man das Gefühl hat, dass sie kollektiv den Mannschaften da unten einfach überlegen sind.
Und sind sie auch Union Berlin im Spiel überlegen an diesem Wochenende? Eine Statistik noch dazu, dann darfst du als erster tippen. Devin Subotic, Union-Verteidiger, der hat 9 seiner 11 Bundesligaspiele gegen Freiburg bisher gewonnen, allerdings nicht mit Union, sondern mit Dortmund.
Ja, mein Tipp ist, Freiburg ist bisher mit Ausnahme vom Köln-Spiel sehr souverän aufgetreten und wird Union auch vor große Probleme stellen. Ich glaube, Freiburg wird die bessere Mannschaft sein. Aber ich habe es gerade gesagt, Fußball ist manchmal ein bisschen anders und ein bisschen komplexer als die reine Leistungsüberlegenheit. Und deshalb wird Union mit etwas Glück und den etwas besseren Umschaltsituationen 2-1 gewinnen. Und das sage ich vielleicht auch deshalb, weil ich in Potsdam lebe und in der Nähe von Union Berlin zu Hause bin.
Ich wohne in Hamburg, ganz weit weg von beiden, deshalb kann ich da relativ leidenschaftslos tippen. Ich sage, die Freiburger gewinnen 2-0 am Ende. Aber wer es am Ende richtig tippt, das werden wir sehen. Am Samstag 15:30 fängt diese Partie an und am Samstag 15:30 fängt natürlich auch unsere nächste Partie an, die wir hier im Bully Special auf meinsportpodcast.de auseinandernehmen. Und jetzt fühlt sich Justin gleich ein bisschen noch mehr zu Hause, als er sich in der Bundesliga zu Hause fühlt, denn wir sprechen gleich über den FC Bayern in der Bundesliga und der ist zu Gast beim FC Augsburg nach einer kurzen Pause.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Der Füchsle-Talk. Die Analyse.
Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert.
Die Vorschau.
Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Kann Pippi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga.
Der prüfende Blick.
Ja, die Stimmung ist super.
Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.
Augsburg gegen Bayern, unsere nächste Station hier im Bully Special auf meinsportpodcast.de mit einem Bayern-Experten, mit Justin Kraft von Mirsan Roth. Ja, die Fragen: Wie kommen die Bayern nach dem 1-2 gegen Hoffenheim jetzt aus der Länderspielpause? Wie handelt Niko Kovac im Fall Thomas Müller und welchen Plan hat sich Augsburgs Trainer Martin Schmidt zurechtgelegt? Da hat er nämlich von gesprochen in den letzten Tagen, dass er sich einen Plan austüfteln möchte, um den Bayern Paroli zu bieten. Das haben jetzt ja schon viele Trainer versucht und er hat es ja in seiner Karriere auch schon das eine oder andere Mal versucht, nicht immer ganz erfolgreich. Gucken wir gleich mal drauf. Justin, aber vielleicht gucken wir vorher auf die Personalie Thomas Müller beim FC Bayern. Das ist natürlich was, was über allem schwebt, was auch auf der Pressekonferenz heute in München natürlich Thema war, wo Niko Kovac nochmal auf seine Aussage von der vorletzten Woche angesprochen wurde, wo er sich ja, verbal vielleicht auch ein bisschen vergaloppiert hat. So hat er es nämlich selber heute gesagt. Ich habe mich falsch artikuliert. Kovac hatte gesagt, wenn Not am Mann sein sollte, wird Müller mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen. Klang böse, war angeblich nicht so gemeint. Wie hast du die Äußerung von Kovac eingeschätzt?
Ja, es war natürlich ein brutaler verbaler Fehler von ihm. Das muss man in der Klarheit dann auch sagen. Ich glaube, Kovac hat das auch eingesehen. Er hat es heute auf der Pressekonferenz, wie gesagt, ja auch so geäußert. Es gab das Gespräch zwischen den beiden. Müller hat das ja auch im Kicker-Interview nochmal bestätigt, dass da ein Gespräch stattgefunden hat. Und damit sollte das Thema dann auch zumindest erstmal vom Tisch sein, was diese Aussage betrifft. Das ganz große Thema, dass Thomas Müller derzeit nicht so zum Zug kommt, das wird sicherlich noch einige Wochen weiter Thema sein. Einfach in der Natur der Sache, dass Thomas Müller ein sehr beliebter Spieler auch bei den Fans ist, dass er ein sehr mittlerweile auch ein großer Spieler ist, der viele Titel gewonnen hat und dementsprechend ist natürlich immer das Aufsehen dann auch groß, wenn so ein Spieler dann längere Zeit mal auf der Bank sitzt. Ich erinnere nur gerne zurück an die Saison 2015-16, als Thomas Müller mal ein wichtiges Spiel auf der Bank saß und sofort die Fragen losgingen, ob Guardiola denn jetzt komplett verrückt geworden sei. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen auch überzogen. Ich glaube, in dieser Saison ist es schon ein bisschen berechtigter. Thomas Müller hat jetzt ein paar Spiele auf der Bank gesessen, hat wenige Minuten bekommen. Ich fand das aber gar nicht so schlimm, weil Philippe Coutinho, der braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit, das hat man auch gemerkt. Und jetzt war gerade so eine Phase, wo der Spielplan den Bayern so ein Stück weit auch entgegenkam, wo man sagen konnte, okay, jetzt wenn nicht jetzt, wann dann? Und dementsprechend fand ich es die richtige Entscheidung, Coutinho dort erstmal spielen zu lassen, zumal auch die Leistungen des Brasilianers ziemlich gut waren. Und dann ist Thomas Müller eben erstmal hinten dran. Ich glaube nicht, dass er, dass das ein Dauerzustand wird und Müller jetzt jedes Spiel auf der Bank verbringen wird. Damit würde sich Niko Kovac, das sieht man jetzt allein an der Schärfe dieser Debatte schon, würde er sich nur selbst ins Fleisch schneiden.
Ansonsten wäre Müller ja auch nur dann die Option Nummer 2 hinter Lewandowski oder beziehungsweise dann eben Backup auch für Coutinho. Natürlich auch keine Rolle, die sich Müller dann selber gerne einnehmen würde. Könntest du dir denn auch vorstellen, dass er im Winter dann sagt, Leute, ich gehe?
Ja, das ist natürlich viel in die Glaskugel geschaut. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern ihn gehen lassen wird. So viel steht für mich fest. Das wäre schon eine sehr absurde Geschichte, wenn man sagt, wir lassen ihn jetzt im Winter gehen. Viel spannender finde ich dann die Situation im kommenden Sommer, wenn man sich wirklich dafür entscheiden sollte, Kai Havertz zu holen. Und wenn man dann vielleicht sogar mit Barcelona noch einen Preis aushandelt, um Coutinho fest zu verpflichten, dann sehe ich für Thomas Müller tatsächlich eher keinen Platz mehr. Und dann glaube ich, dass es da sehr ernst werden könnte. Wenn jetzt nur Havertz kommt, dann müsste man sicherlich mal schauen, wie sind da die Gespräche, wie will man die beiden einsetzen. Dann gibt's sicherlich auch noch mal die Option, dass Müller bleibt. Grundsätzlich haben wir jetzt aber eine Phase in seiner Karriere, glaube ich, wo man einfach auch fairerweise darüber diskutieren muss, glaube ich. Also er hatte sicherlich seine Schwierigkeiten, gerade unter Carlo Ancelotti. Da kam er nicht so in Tritt, da hatte er sehr biedere Auftritte. Jetzt hatte ich in der letzten Rückrunde das Gefühl, dass er wieder der alte Müller wird. In dieser Rückrunde hat er gezeigt, dass er gerade im Pressing und mit seinen Läufen in die Tiefe immer noch extrem wertvoll für die Mannschaft sein kann. Und das hat man, glaube ich, am meisten gesehen, als das Hinspiel oder als die beiden Spiele gegen Liverpool dran waren in der Champions League. Ich glaube schon, dass ein Thomas Müller da gefehlt hat mit all seinen Qualitäten gegen den Ball im Gegenpressing, aber auch mit seiner Qualität Lewandowski einfach ins Spiel zu holen. Und es ist vielleicht ein bisschen polemisch formuliert, aber Müller ist eben auch keine heilige Kuh. Ich glaube, dass ein offener Konkurrenzkampf da vorne zwischen Coutinho und Müller dem Team gut tut, dass es den beiden auch gut tut, und dass man dann am Ende zwei ganz verschiedene Optionen da vorne hat, die einfach insgesamt eine taktische Flexibilität geben. Und ja, vielleicht kommt Kovac auch irgendwann mal auf die Idee, dass man ja gegen tiefstehende Gegner theoretisch auch alle drei spielen lassen kann. Lewandowski, Coutinho und Thomas Müller, warum nicht?
Wäre ja zum Beispiel dann auch eine Aktion gegen Augsburg, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Augsburg wieder tief steht. Oder glaubst du, dass Martin Schmidt mit diesem Plan, den er sich zurechtlegen will, dann komplett anderes Konzept fährt?
Ich glaube schon, dass er Safety First geht und dass er sicherlich erstmal schaut, dass die Defensive gut steht. Ich kann mir aber vorstellen, dass das eher ein Mittelfeldpressing als ein Abwehrpressing wird. Also, dass sie schon in einigen Situationen dann auch versuchen, mal den Spielaufbau der Bayern zuzustellen, weil anders hast du keine Chance. Wenn du die Bayern durch die Mitte eröffnen lässt und ihnen die Räume dort gibst, dann wird's ganz gefährlich für dich. Deshalb glaube ich, dass er bei seinem 4-4-2 gegen den Ball grundsätzlich bleiben wird und dass er versucht, mit seinen zwei Angreifern vorne die Doppelsechs der Bayern zu stören, um dann den Spielaufbau der Bayern frühzeitig auf die Flügel zu lenken. Ich kann mir vorstellen, dass das der Plan ist, den er sich jetzt in der Länderspielpause, ich hätte beinahe in der Sommerpause gesagt, so lang war das schon vom Gefühl. Ja, also ich glaube, das wird der Plan sein von Augsburg, und die Bayern müssen dann halt schauen, dass sie da Lösungen finden, dass sie nicht direkt über die Flügel spielen wie gegen Hoffenheim, weil das ist ziemlich berechenbar, dass sie es schaffen, einfach auch mal durch die Mitte zu eröffnen und dann im späteren Verlauf des Spiels, also in höheren Zonen, breiter zu werden.
Diese Niederlage gegen Hoffenheim, du hast gesagt, was sie daraus lernen müssen. Werden sie auch daraus lernen? Und warum kam diese Niederlage gegen Hoffenheim aus deiner Sicht nur wenige Tage nach diesem Höhenfluch gegen Tottenham zustande? Wie würdest du es da einschätzen?
Vielleicht passt hier die Argumentation besser, die wir vorhin bei Union hatten, ja? Nämlich, dass sie sich vielleicht zu sicher gefühlt haben tatsächlich. Das 7-2 gegen Tottenham war natürlich ein extremer Erfolg vom Ergebnis alleine, diese Wucht, die dieses Ergebnis schon nach Europa gesandt hat, das war ein absolutes Zeichen, keine Frage. Wenn man sich das Spiel aber im Detail anguckt und analysiert, dann sieht man auch da, dass die Bayern durchaus in der ersten halben Stunde schon 2-0 hinten liegen können oder dass die erste Halbzeit einfach komplett anders laufen kann. Sie sind dann in der zweiten Halbzeit besser rausgekommen, aber es hat eben, oder diese Partie hat eben auch Schwachpunkte gezeigt im Spiel der Bayern, und vielleicht haben sie das ein bisschen zu sehr unter den Tisch gekehrt und sich gedacht, okay, gegen Hoffenheim, das wird jetzt auch schon laufen irgendwie. Und das ist natürlich immer kein guter Ratgeber. Hoffenheim hat das aber auch ganz stark gemacht, das muss man auch sagen, das ist ein Faktor. Man kann nicht immer aus der Arroganz des FC Bayern heraus sagen, wir sind klar die Nummer eins, und wenn wir verlieren, dann liegt's nur an uns. Man muss da sicherlich auch mal die Hoffenheimer loben, die das Zentrum wirklich brillant zugestellt haben und bei aller Schwäche der Bayern auch eine starke Partie dort im Mittelfeldzentrum gemacht haben und die Bayern, wie gesagt, frühzeitig auf die Außenbahn gelenkt haben und dort dann die entsprechenden Räume gut verteidigt haben.
Gegen Augsburg natürlich wieder im Fokus dann bei den Bayern Robert Lewandowski. Wenn du sagst, vielleicht spielen sie ja sogar mit drei Angreifern da vorne oder mit dieser Vorderfront, Coutinho, Müller und Lewandowski. Lewandowski alleine gegen Augsburg eigentlich schon Sieggarant. In 14 Bundesligaspielen gegen Augsburg 18 Mal getroffen. Geht's an diesem Wochenende weiter und wie geht's aus?
Ja, also Lewandowski, da muss man ja bloß die aktuelle Quote noch mal ein Stück weit drüberlegen. Wenn der nicht trifft, dann muss man sich wirklich Sorgen machen momentan. Das ist ja Wahnsinn, was der aktuell an Toren einfach sammelt und auch an Vorbereitungen. Also der schwebt natürlich so ein Stück weit nochmal über dem Rest der Liga aktuell.
Ist der mit sich jetzt so im Reinen? Gab ja in der letzten Saison immer wieder Verwirrung. Will er jetzt weg oder will er nicht weg? Dann hat er sich irgendwann entschieden, ich bleib, oder musste sich auch entscheiden, dass er bleibt, weil ja sein Traumziel Real Madrid ihn dann irgendwann auch nicht mehr haben wollte. Hat er sich jetzt komplett damit abgefunden? Und was er mal sagte zu Beginn der Saison, dass sein Herz jetzt beim FC Bayern wirklich angekommen ist?
Also erstmal hat ja Perez vor kurzem erst ein Interview gegeben, ich glaube, das ist erst einen Monat oder so her, wo er gesagt hat, dass das Interesse an Lewandowski tatsächlich immer sehr aktuell war, aber die Bayern ihn haben nicht gehen lassen. Und zweitens, um die Frage dann zu beantworten, glaube ich, dass das eben nicht mit diesem ersten Punkt in Verbindung steht, sondern einfach damit, dass er eine Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat in den letzten zwei Jahren. Er ist aufgestiegen zu einem Führungsspieler meiner Meinung nach, das hätte ich mir bei ihm nicht erträumt. Ich war schon damals, als er von Dortmund kam, war ich schon der Meinung, okay, das ist eher ein Spieler, der auf seine eigene Karriere schaut, was vollkommen okay ist. Wenn man ihn als solchen Spieler sieht, dann sind die Erwartungen in Richtung Fußballromantik natürlich auch deutlich geringer. Umso überraschter war man jetzt natürlich über diese Entwicklung, die er gemacht hat. Und ich kann auch nur spekulieren, woran es liegt, aber es ist schon so, dass er seit Kovac da ist, nochmal ein Stück weit mehr Teamplayer ist und dass er einfach in seiner Persönlichkeit nochmal ein Stück weit reifer geworden ist, auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Das ist natürlich eine Entwicklung, die man als Bayern-Fan sehr gerne zur Kenntnis nimmt. Und ja, was einfach auch noch in der Hierarchie, glaube ich, dafür sorgt, dass er nochmal innerhalb der Mannschaft angesehener ist. Vielleicht, und das ist dann auch der letzte Punkt von mir dazu, vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass mit Robben jetzt ein Spieler gegangen ist, ich will nicht sagen, mit dem er konkurriert hat, aber wo es ja doch häufig dann Momente gab, in denen beide zu egoistisch waren und wo dann so eine Art Wettstreit auf dem Platz war, wer die Tore zu schießen hat. Ich glaube, daraus wurde mal ein bisschen mehr gemacht, als es tatsächlich war. Aber es ist schon auch ein Faktor, glaube ich, dass das Spiel jetzt noch stärker auf ihn zugeschnitten ist, seitdem Robben und Ribéry weg sind.
Also das ist natürlich dann auch ein entscheidender Faktor. Ja, wie geht's aus am Wochenende gegen Augsburg? Wie oft trifft Lewandowski?
Also Lewandowski trifft mindestens einmal. Ich glaube aber, dass es tatsächlich eine sehr enge Partie wird, weil die Bayern sich fast schon traditionell in Augsburg eher schwer tun, als dort einen einfachen Sieg mitzunehmen. Und ja, Augsburg wird die Länderspielpause genutzt haben, wird einige Fehler aufgearbeitet haben, wird kompakter gegen die Bayern spielen, als sie es zuletzt getan haben, und den ein oder anderen Nadelstich setzen. Ich glaube aber, dass die Bayern am Ende 2-1 gewinnen und dass sie eine Leistung zeigen werden, die trotz des eher geringen Sieges nicht schlecht sein wird.
Ein knapper Sieg, also ich denke, die Bayern gewinnen etwas höher. Sie werden sich hinten wieder einfangen, da bin ich mit dir auf jeden Fall konform, aber ich denke, vorne werden sie dann tatsächlich 3 Tore machen. Ich sag mal Lewandowski 2 und Gnabry 1. So wird's vielleicht, obwohl ist Gnabry eigentlich wieder fit? Das ist ja die große Frage, die man dann eigentlich klären muss.
Also auf der Pressekonferenz hat sich's jetzt so angehört, als wären alle fit, bis auf David Alaba, der noch ein bisschen zu tun hat mit seiner Verletzung, der noch ein bisschen was spürt. Und bei Hernandez ist man sich auch noch nicht ganz sicher. Der hat zwar jetzt das letzte Spiel durchgespielt, aber da ist man sich halt noch nicht ganz sicher, ob er 2 Spiele am Stück schafft.
Da hat Kovac gesagt, nach dem Einsatz gegen die Türkei für Frankreich, das war gut, dass er gespielt hat. Jetzt wissen wir, dass er auf jeden Fall 90 Minuten durchhält. Mal gucken, ob er es dann auch nochmal riskiert. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter hier im Booty Special auf meinsportpodcast.de mit der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Mainz 05.
Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Fortuna Düsseldorf und Mainz 05, unsere nächste Partie hier im Bully Special auf meinsportpodcast.de. Das Duell 15. gegen 13. Ein Duell, das ja durchaus richtungsweisend sein kann. Ein Sieg würde mich beiden durchaus helfen, um sich von den Abstiegsplätzen zumindest vorübergehend mal etwas absetzen zu können. 4 Niederlagen stehen bisher bei Mainz zu Buche, 5 sogar bei Düsseldorf. Für beide eigentlich verkorkster Saisonstart, vor allem für die Düsseldorfer, Justin, die ja in der letzten Saison vielleicht aber auch ein bisschen über ihrem eigenen Level gespielt haben, am Ende ja dann doch deutlich weiter oben standen, als sie es jetzt zum Beispiel tun nach einer wirklich eine Leistungssteigerung in der Schlussphase, beziehungsweise in der zweiten Saisonhälfte.
Ja, also Düsseldorf, die letzte Saison in allen Ehren, ich glaube auch, dass sie ein bisschen überperformt haben, dass sie ein bisschen über dem waren, was sie tatsächlich auf den Platz gebracht haben, und dass das jetzt so ein kleiner Sturz in die Realität ist. Ich finde, dass Düsseldorf doch sehr unflexibel agiert auf dem Platz. Friedhelm Funkel wechselt zwar die Formation hin und wieder, aber seine Mannschaft lässt halt nur wenige taktische Prinzipien und Abläufe erkennen. Das ist das, was mich so ein bisschen, ja, auch im Vergleich zu Mannschaften auf ähnlichem Niveau stört, wo ich glaube, dass sie einfach noch besser sein könnten, wenn sie da ein bisschen flexibler agieren würden. Ich glaube, das ganz große Problem ist, dass sie sich nicht so viel Qualität in den Chancen herausspielen. Sie haben zwar 13,7 Abschlüsse pro Spiel, was ein ordentlicher Wert in der Bundesliga ist, haben aber insgesamt nur 8,05 Expected Goals erspielt, laut Understat, was schon relativ gering ist in den bisherigen 7 Spielen. Und ein Hauptfaktor dafür, dass die Qualität der Chancen relativ gering ist, ist eben, dass 56% der Abschlüsse von außerhalb des 16ers kommen. Und das ist mit Abstand der Höchstwert in der Bundesliga. Und wenn du mehr als die Hälfte deiner Abschlüsse von außerhalb hast, dann musst du dich halt fragen, wie komme ich vielleicht, wenigstens die Hälfte nochmal aus diesen Situationen besser in den Strafraum, um mir bessere Chancen rauszuspielen und nicht immer dieses Feuerwerk aus der zweiten Reihe zu starten.
Wenn jetzt für beide oder für eine der beiden Mannschaften diese ganze Situation sich nicht schleunigst ändert, wie siehst du es denn auch in Sachen Trainer? Sandro Schwarz auf der Kippe, Friedhelm Funkel auf der Kippe, mit dem wurde dann ja, nachdem er ja eigentlich schon weg war in der letzten Saison, dann doch noch verlängert und dann hat man ihm fast schon einen Vertrag auf Lebenszeit andrehen wollen. Ist er jetzt in der Kritik?
Ich denke schon. Also grundsätzlich glaube ich, dass jeder Trainer in der Kritik ist, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Man muss natürlich schauen, und das kann Fortuna Düsseldorf intern natürlich deutlich besser beurteilen, als ich das von außerhalb kann. Man muss schauen, inwiefern denn die Schwächen auf dem Platz tatsächlich daran liegen, dass der Trainer etwas vielleicht nicht richtig macht. So, und dann kann man entscheiden, ob der Trainer oder ob ein Trainerwechsel tatsächlich dann auch Sinn macht. Rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass Sandro Schwarz bei Mainz noch ein bisschen gefestigter ist, weil Mainz tendenziell der ruhigere Club ist. Also da ist das Umfeld einfach auch noch ein Stück weit ruhiger als in Düsseldorf, wo ich glaube, dass wenn da die Negativserie jetzt weiter anhält, dass Friedhelm Funkel da durchaus relativ schnell Geschichte sein könnte.
Sandro Schwarz übrigens heute zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hat er Geburtstag, wird 41. Wir gratulieren natürlich an dieser Stelle dann erstmal herzlich. Ich würde ihm jetzt mal ganz neutral, ohne Friedhelm Funkel zu nahe treten zu wollen, einen Sieg am Wochenende gönnen, allein weil er Geburtstag hat. Für wie realistisch hältst du? Was glaubst du, wie geht's aus?
Mainz hat tatsächlich ähnliche Probleme wie Düsseldorf. Das finde ich ganz spannend. Auch die haben 44% aller ihrer Abschlüsse außerhalb des Strafraums bei 15,1 Abschlüssen pro Spiel, was auch ein sehr hoher Wert ist, nämlich der 6. in der Liga. Also kann man davon ausgehen, dass wir vielleicht ein Fernschussfestival sehen und vielleicht das ein oder andere Traumtor, wenn mal einer reinrutscht. Das ist auch so ein Stück weit meine Hoffnung, weil ich glaube, dass wir fußballerisch und spielerisch jetzt kein Festival sehen werden zwischen den beiden Mannschaften. Wahrscheinlich viele Ballverluste, auch viele Umschaltmomente, wenig geordneter Spielaufbau, aber dafür eben viele Fernschüsse und am Ende ein ganz chaotisches 2:2.
Ein Unentschieden. Für 5 Remis, 2 Niederlagen gab es bisher für Friedhelm Funkel in seiner Karriere gegen gerade die Mainzer. Also er hat noch nie gewonnen gegen Mainz. Ich glaube auch, dass ich das weiter fortsetzen werde. Ich glaube aber, es wird am Ende nur 1:1 ausgehen zwischen den beiden. Das werden wir dann am Wochenende natürlich mal verfolgen in der Bundesliga. Samstag 15.30 Uhr. Kurze Pause hier im Bulli-Special. Dann geht's weiter mit Werder Bremen gegen Hertha BSC.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der Knappencast mit Fabian Kukovic. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Werder Bremen gegen Hertha BSC, unser nächstes Spiel hier im Bully Special auf meinsportpodcast.de mit mir, mit Malte Asmus und mit Justin Kraft von Mirsan Roth. Und wir schauen auf dieses Duell und vor allen Dingen erstmal auf die Hertha, die nach schleppendem Saisonstart mit 3 Siegen in Folge endlich wieder im Aufwind ist aus ihrer Sicht. Langsam aber sicher scheint die Mannschaft die Ideen ihres neuen Trainers Ante Čović zu verstehen und auch umsetzen zu können. Die Frage ist jetzt aber, hat sie den Flow über die Länderspielpause retten können? Justin, wie glaubst du? Haben sie das retten können? Haben sie auch mit den verbliebenen Spielern, die da sind, noch weiter am Konzept arbeiten können?
Also ich glaube, die Situation der Hertha muss man natürlich aus 2 Perspektiven sehen. Einerseits die, die du gerade schon angerissen hast, neuer Trainer mit Ante Čović, der ja Hertha diesen graue Maus-Fußball einfach abgewöhnen will. Also diesen trägen Spielaufbau, den sie in den letzten Jahren hatte, mit wenig Tiefe und wenig Tempo nach vorn ad acta zu legen und dann einfach offensiver aufzutreten. Höheres Pressing, aggressiveres Gegenpressing, schnelleres Spiel in die Spitze aus eigenem Ballbesitz heraus und trotzdem eben viele Ballbesitzphasen zu haben, in denen man den Gegner dann einfach auch kontrollieren kann und so ein bisschen Tempo dann rausnehmen kann. Dafür braucht es dann halt auch ein gutes Positionsspiel und daran müssen sich die Spieler auch erst gewöhnen. Ich glaube, das braucht alles Zeit. Man ist in Berlin gut beraten, wenn man diesem Trainer dann auch einige Monate Zeit gibt, um dann wirklich auch erst in der Zukunft die Entscheidung zu treffen, ist das jetzt gut, was der da macht? Ich glaube, das kann man ad hoc nach 7 Spielen noch nicht sagen. Die zweite Perspektive ist, dass Hertha natürlich jetzt mit Paderborn, Köln und Düsseldorf 3 Siege eingefahren hat, die aus Sicht der Berliner einfach auch Pflichtsiege waren. Das muss man so klar sagen. Das sind allesamt Abstiegskandidaten und dementsprechend waren das 3 Pflichtsiege und jetzt kommt mit Bremen eine Mannschaft auf Augenhöhe, wo man das erste Mal sehen wird, wie weit sie jetzt aktuell sind. Aber man muss halt auch vorsichtig sein, selbst wenn sie jetzt gegen Bremen nicht so gut spielen und verlieren sollten, sollte man nicht alles über den Haufen werfen, sondern diesem Trainer einfach auch die Zeit geben, diese doch grundlegenden Veränderungen in der Spielweise durchzuführen und dass die Mannschaft sich daran einfach auch gewöhnen kann.
Denn es ist ja ein wirklich komplett entgegengesetztes Konzept, was er verfolgt, als Paul Dardai das in den letzten Jahren da gehabt hat. Also von daher dauert es natürlich etwas. Bei Werder gibt's aber auch Probleme und zwar gab es vor allen Dingen zum Saisonstart unheimliche Verletzungsprobleme, die Personalsorgen. Langsam lichten sie sich aber auch für das Spiel gegen Hertha fallen Toprak, Osako, Moisander auch aus. Also so ganz Entwarnung kann man bei Werder noch nicht geben. Der Sturm auf Europa muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
Ja, fast schon absurd, oder? Also so viele Verletzungen da direkt am Anfang der Saison. Ich sträube mich da fast schon dagegen zu sagen, das ist Verletzungspech, weil auch wenn man Kofeld in der offensichtlichen Arbeit aktuell überhaupt gar keinen Vorwurf machen kann, weil wenn man sieht, womit er arbeitet, dann ist es echt schwer, mit diesem Kader in der Bundesliga so zu bestehen, wie es Werder aktuell macht. Aber wenn so viele Verletzungen da sind, dann muss man zumindest mal hinterfragen, ob vielleicht irgendwas in der Trainingsmethodik oder im Training irgendwas läuft, was diese Verletzungen ja einfach auch provoziert. Weil in der Höhe oder in dieser Anzahl der Verletzungen ist das schon wirklich absurd. Trotzdem möchte ich Kofeld an der Stelle wirklich ein Kompliment aussprechen, wie der das aktuell löst mit seinem Rumpfkader, möchte ich fast schon sagen, auch wenn einige wieder zurückgekehrt sind. Er hat wichtige Siege geholt gegen unterlegene Augsburger und Union und hat zudem auch 2 Achtungserfolge, glaube ich, geholt mit den Unentschieden gegen Dortmund und Frankfurt und das halt jeweils auch auswärts. Das liegt auch daran, weil Kofeld eine gewisse taktische Flexibilität mitbringt. Also er hat gesehen, er hat die Spieler aktuell nicht für den Fußball, den er normalerweise spielen will, ein bisschen mehr auf Ballbesitz ausgelegt, ein bisschen dominanter, ein bisschen kontrollierter, aber halt auch mit Tempo in die Spitze und hohem Gegenpressing. Das funktioniert aktuell nicht mit den Spielern, die er zur Verfügung hat. Also hat er umgestellt und hat gerade auch gegen Frankfurt, ich glaube, da hatte Werder irgendwas zwischen 20% und 30% Ballbesitz, wenn ich mich richtig erinnere. Also viel war es auf jeden Fall nicht. Da hat Kofeld einfach umgestellt und hat gesagt, okay, dann machen wir jetzt Safety First, versuchen die Defensive zu schützen und versuchen dann aus Umschaltmomenten ja die Nadelstiche zu kreieren, die wir brauchen, um die Punkte zu holen. Und auch wenn es jetzt gerade gegen Frankfurt ein bisschen dreckig war, weil Werder das klar unterlegene Team war, glaube ich, dass man Kofeld da einiges zusprechen kann, indem er einfach flexibel auf die Situation reagiert.
Ist das auch ein Attribut, was ihn im Vergleich zu seinen Vorgängern auszeichnet, weil Werder hat ja das Konzept, man holt einen Trainer aus dem Nachwuchsbereich des eigenen Vereins, installiert ihn bei der ersten Mannschaft, ja schon öfter versucht, Skripnik zum Beispiel oder auch Nuri, also es gab ja diverse Vorgänger, die das auch versucht haben, es ging eine gewisse Zeit auch gut, aber irgendwann scheiterte es. Ist Kofeld genau durch diesen Punkt vielleicht den anderen überlegen?
Absolut. Ich glaube, was er den anderen voraus hat, ist, dass er einfach, wie ich gerade gesagt habe, auf Situationen taktisch reagieren kann, dass er flexibel ist, aber vor allem dieses dominante Auftreten der Mannschaft. Okay, jetzt nicht mit 70-80% Ballbesitz, das wäre utopisch, aber es gibt halt viele Spielphasen, in denen Werder wirklich auch mit dem Ball Fußball spielen will und wo auch klare Abläufe zu erkennen sind, wo man ein Positionsspiel erkennen kann, wo man sehen kann, da steckt Konzept hinter. Und das hat er seinen Vorgängern einfach voraus. Ich hatte weder bei Skripnik noch bei Nuri wirklich das Gefühl, dass Werder mit dem Ball eine Idee hat. Und das ist unter Kofeld deutlich besser. Und ich glaube, dass man da was erkennen kann, dass man eine Entwicklung sehen kann. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das dann weiterläuft, sollte der Kader denn jemals wieder fit werden.
Irgendwann werden sie hoffentlich wirklich wieder fit, aber das ist schon wirklich eine ziemliche Seuche, die Werder da hat. Und irgendwann muss ich das Blatt ja eigentlich mal wenden, denn das kann ja so auf Dauer auch nicht weitergehen. Ja, wie geht's denn am Wochenende dann aus, unter diesen Voraussetzungen aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass Bremen ein Stück weit geschlossener auftreten wird als die Berliner, dass sie taktisch noch ein bisschen gefestigter sind, weil sie ihren Trainer auch schon länger kennen. Bei Hertha habe ich gesagt, da wird die Gewöhnungszeit noch ein bisschen mit reinspielen. Deshalb glaube ich, dass Werder souverän mit 2-1 zu Hause gewinnen wird.
Ich glaube, es gibt auch da ein Unentschieden. Auch da glaube ich an ein 1-1, aber das ist mehr so ein Gefühl. Ob das wirklich dann begründet ist, das werden wir am Wochenende dann sehen und gucken gleich hier im Bully Special auf meinsportpodcast.de auf das Duell zwischen Rasenball Leipzig und dem VfL Wolfsburg.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Leipzig gegen Wolfsburg, unser nächstes Spiel hier im Bully Special auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und mit Justin Kraft von Mirsan Roth. Ja, jede Menge Plastik drin, zwei Werksclubs gegeneinander, Vierter gegen Zweiter, Wolfsburg Zweiter, Leipzig Vierter. Leipzig, die so ein bisschen ins Stocken gekommen sind an den letzten beiden Spieltagen, hatten ja verloren mit 1-3 zu Hause gegen Schalke und dann gegen Leverkusen. Eigentlich nur ein 1-1 geholt, die Fehler der Leverkusener da nicht ausnutzen können und letztlich auch nicht mehr das gezeigt, was sie so zu Beginn der Saison ausgezeichnet hatten. Justin, Leipzig so ein bisschen ins Stocken geraten?
Leipzig ist so ein bisschen härter auf deutlich höherem Niveau, glaube ich. Also, um das jetzt auch direkt zu begründen, bevor der ein oder andere jetzt abschalten will. ich glaube, dass mit dem neuen Trainer Nagelsmann sich einige grundlegende Dinge verändern werden. Also gerade unter Ralf Rangnick, unter Hasenhüttl vorher, war man ja doch immer ganz, ganz stark aufs Umschalten bedacht. Immer darauf, die Konter zu fahren und mit Raum dann wirklich Tempoangriffe zu starten. Nagelsmann ist nun ein Trainer, der deutlich mehr mit allen Phasen des Fußballs arbeitet, also mit Ballbesitz, mit den Phasen ohne Ball, aber auch mit beiden Umschaltmomenten, also mit Ballverlusten und Ballgewinn. Und er möchte, dass seine Mannschaft in all diesen Phasen richtig gut ist und dazu gehört eben auch das Spiel mit dem Ball. Und ich glaube, dass Leipzig da sogar relativ überraschend sehr stabil in die Saison gekommen ist. Zumindest aus meiner Perspektive überraschend, weil ich nicht gedacht hätte, dass diese Veränderung so schnell funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Kompliment an die Mannschaft, aber auch ein Kompliment an den Trainer, dass das dann doch relativ schnell geklappt hat. Aktuell würde ich es fast schon eher Ergebniskrise nennen, wenn man es überhaupt Krise nennen will. Also wir reden ja hier auf sehr hohem Niveau bei den Leipzigern. Ich glaube schon, dass sie noch Probleme haben in einigen Phasen, aber dass die völlig normal sind, weil man sich ähnlich wie bei der Hertha eben noch an den neuen Trainer und an die neue Spielweise gewöhnen muss.
Neuer Trainer, auch bei Wolfsburg natürlich das Stichwort, Oliver Glasner, der mit seiner Mannschaft noch ungeschlagen ist, dreimal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt hat und nach dem 1-1 gegen Wolfsburg gegen Hoffenheim am vierten Spieltag, da hatte sich Glasner auf der Pressekonferenz dann sehr unzufrieden mit seiner Mannschaft geäußert. Gar nicht damit, dass es ein Unentschieden gegen Hoffenheim gab, aber damit, dass seine Mannschaft in der Entwicklung seiner Meinung nach so ein bisschen stagniert hat. Und schwupps, zwei Spieltage danach hat man dann zwei Siege dann auch auf dem Konto mehr. Zwar jeweils nur mit 1-0, sehr effektiv gewesen, aber auch ein bisschen Glück gehabt. Aber war das der Kritik an der Stagnation geschuldet? Und würdest du sagen, die Stagnation ist damit jetzt aufgehoben oder hat sich einfach nur das Ergebnis ein bisschen verbessert? Also das Gegenteil von einer Ergebniskrise dann gezeigt.
Ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn ein Trainer, auch wenn es grundsätzlich ganz gut für den Club läuft, Dinge anspricht und sagt, okay, wir stehen ganz gut da aktuell, aber ich habe das Gefühl, wir stagnieren. Also wir müssen an der und der Stelle noch besser werden. Und ich denke schon, dass die zwei Siege dann auch ein Resultat dessen sind, dass er wahrscheinlich auch intern so handeln wird, dass er auch intern sagen wird, passt auf, es läuft, aber es wird nur weiterlaufen, wenn wir an dem Punkt und an dem Punkt noch arbeiten. Und bei Wolfsburg finde ich wirklich bemerkenswert, dass sie einen sehr gelassenen Spielaufbau haben, dass sie sich ihren Gegner zurechtlegen können, dass sie gleichzeitig aber auch ein sehr, sehr stabiles Pressing mit vielen Ballgewinnen haben und dadurch gefährliche Umschaltsituationen erzeugen können, in denen sie wirklich auch Gefahr durch Tempo ausstrahlen können. Ihr Spiel ist generell natürlich sehr breit angelegt und dementsprechend auch sehr flügel- und halbraumlastig. Allerdings bekommen die Flügelspieler halt auch viel Unterstützung von den Mittelfeldspielern und dementsprechend sieht man da gelegentlich auch ganz sehenswerte Kombinationen. Ich glaube, diese Prozente, die Glasner vielleicht auch meint, liegen dann doch eher darin, aus diesen ruhigen Ballbesitzphasen wirklich noch mehr Gefahr zu erzeugen. Mhm. Im Umschaltmoment sind die Wolfsburger gefährlich und gut, aber sie können schon daran arbeiten, noch gefährlicher zu werden, wenn sie länger den Ball haben.
Was er auch kritisiert hatte, war in der Abwehr oder in der Defensive allgemein der ein oder andere individuelle Lapsus, der gegen Hoffenheim jetzt am Ende nicht nach hinten losgegangen war, aber wo er dann eben auch sagte, ja, da rennen die zweimal völlig unbedrängt auf unser Tor zu, das darf nicht sein. Wenn sie dann treffen oder getroffen hätten, dann hätten wir am Ende hier nicht mit einem Punkt gestanden, sondern wären leer ausgegangen und das hatte ihn sehr geärgert. Da muss er jetzt gegen Leipzig in der aktuellen Form ja nicht unbedingt große Angst haben, vor allen Dingen, wenn man auf Timo Werner guckt, der ja so ein bisschen das Schusspech aktuell am Fuß hat.
Ja, es wäre natürlich trotzdem, glaube ich, ein guter Rat zu sagen, lass den lieber nicht allein aufs Tor laufen. Also ich glaube, das Pech ist auch relativ schnell dann wieder weg. Insgesamt muss man aber die Wolfsburger Defensive, glaube ich, trotzdem hervorheben. Sie haben bisher nur 4 Gegentore kassiert und sie haben auch mit 5,3 Expected Goals Against, also die erwarteten Gegentore in der Wahrscheinlichkeit gegen sich, haben sie jeweils den Bestwert in der Liga. Also stellen, zumindest könnte man das damit argumentieren, die aktuell beste Abwehr der Liga. Und dementsprechend glaube ich, dass das schon ein sehr starker Pluspunkt ist. Die Frage ist, wie erzeugen sie noch mehr Gefahr nach vorne? Da waren jetzt viele Spiele dabei, wo die Wolfsburger nur ein Tor geschossen haben. Und das, obwohl sie vorne mit, jetzt musst du mir kurz helfen, Wout Weghorst, wird er so ausgesprochen?
Weghorst, ja.
Ja, genau. Also obwohl sie mit ihm meiner Meinung nach einen sehr, sehr starken Strafraumspieler vorne haben, aus dessen Tiefenläufen einfach fast noch zu wenig gemacht wird von den Wolfsburgern. Er ist vielleicht aktuell einer der besten und unterschätztesten Stürmer der Liga, wenn man zumindest auf seine Qualitäten im Strafraum eingeht. Und ein kleines bisschen erinnert er mich auch an Mario Gomez, muss ich sagen, mit seinen Qualitäten dort. Also schon sehr, sehr starker Stürmer. Wenn sie den noch besser einbinden können, dann haben sie da vorne sicherlich auch noch mal extreme Qualitäten, die zusätzlich zu der defensiven Stabilität durchaus dazu führen könnten, dass Wolfsburg die ein oder andere Überraschung in dieser Saison gelingt.
Überrascht dich das, dass Glasner so stark einschlägt? Er ist jetzt ja einer, von dem Experten natürlich immer sagt, oh, der hat einiges drauf als Trainer, der aber so der breiten Masse jetzt nicht so bekannt war. Von daher, viele hatten wahrscheinlich ein Fragezeichen im Gesicht, als Glasner vorgestellt wurde. Kanntest du ihn ein bisschen näher?
Da muss ich mich tatsächlich mit einbeziehen. Ich habe mich nicht so intensiv mit seiner Person beschäftigt, sondern erst, als er dann nach Wolfsburg kam. Und ich find's ja grundsätzlich immer gut, wenn nicht von dieser typischen, ich sag immer so ein typisches Telefonbuch, wo irgendwie immer die 40 selben Namen stehen, die sich dann gegenseitig die Jobs hin und her schieben, wenn da mal ein Neuer mit reinbricht, den man noch nicht so kennt und der einfach auch mal frischen Wind reinbringt. Und ich glaube, das tut der Bundesliga, das habe ich eingangs ja auch schon gesagt, ganz gut, dass man auch andere Einflüsse hat, dass man im Spielstil vielleicht auch mal neue Elemente sieht. Und ja, warum sollte ihm das nicht gelingen in Wolfsburg? Deshalb, der Saisonstart gibt dem Club und ihm selbst auch recht. Und jetzt wird man dann sehen, spätestens gegen Leipzig, wo Wolfsburg wirklich steht, weil auch hier muss man natürlich konstatieren, dass sie mit Köln, Hertha, Paderborn, Düsseldorf, Hoffenheim, Mainz und Union bisher nicht das oberste Kaliber als Gegner hatten, sondern doch eher einen relativ dankbaren Spielplan zu Saisonbeginn hatten.
Und das natürlich bei der ganzen Umstellung, denn auch Glasner spielt ja einen anderen Stil als sein Vorgänger, als Bruno Labbadia. Also zwei Mannschaften mit neuen Trainern, zwei Mannschaften mit neuen Stilen, zwei Mannschaften, die gut in die Saison gekommen sind, ergebnistechnisch, mit kleinen Abstrichen bei Leipzig aktuell die Ergebniskrise eben. Wie geht's denn aus?
Ich glaube, dass Leipzig sich lange Zeit sehr schwer tun wird gegen Wolfsburgs gut organisierte Defensive, dass sie wenig Chancen herausspielen werden zu Beginn, dass sie sich aber dann mehr Spielanteile erarbeiten werden und insgesamt ihre höhere Klasse dann auch auf den Platz bringen können und deshalb 2-0 gewinnen, wobei das zweite Tor aber erst sehr spät fallen wird.
Also ich glaube, es gibt ein 2-2 am Ende. Ein Unentschieden zwischen den beiden Mannschaften. Mal gucken, wer von uns recht behält. Und jetzt gucken wir gleich zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Spitzenspiel 18:30 am Samstag. Endlich mal eine Partie, die von den Namen dann auch das Attribut Spitzenspiel absolut rechtfertigt.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari, klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Booty Special auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Justin Kraft von Mirsan Roth und wir schauen auf das Topspiel der Bundesliga am Samstag um 18:30 Uhr. Borussia Dortmund empfängt Borussia Mönchengladbach. Das Duell der beiden Borussen, also gegeneinander. Borussia Dortmund gewann die letzten 8 Bundesligaspiele gegen Gladbach. Ein bisschen Angstgegner der Gladbacher und Borussia Dortmund hat aktuell natürlich den Ex-Trainer von Borussia Mönchengladbach auf der eigenen Bank, Lucien Favre, aber um den gibt's ja dann auch momentan ja den ein oder anderen Knatsch, denn die Leistung der Dortmunder in den letzten 3 Spielen, die gibt doch Anlass zur Kritik. 2-2 gegen Frankfurt, 2-2 gegen Werder Bremen und 2-2 gegen Freiburg. Alle Spiele, wo Dortmund dann am Ende auch eine Führung dann noch mit hergegeben hatte und letztlich mit einem Punkt jeweils rauskam. Aktuell steht man daher auch nur auf Platz 8 in der Tabelle, während die Borussia aus Mönchengladbach nach 4 Siegen in Folge ganz oben steht, auf Platz 1. Kommen wir erstmal auf Lucien Favre. Justin, kannst du die Kritik an seiner Person verstehen, die dann eben auch sagt, die Mannschaft spielt, wie Favre redet, sehr unentschlossen?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin nicht ganz so ein Freund davon, gleich alles in Frage zu stellen, aber ich finde schon, dass Dortmund so ein Stück weit ein Standortbestimmungsproblem in der Bundesliga hat. Sie sind hinter den Bayern in den letzten Jahren trotz RB Leipzig für mich die Nummer 2 gewesen, sogar relativ klar. Sie haben großen Abstand, wenn man Leipzig jetzt nochmal ausklammert, zum Rest der Liga, haben aber eben auch einen Abstand nach oben zu den Bayern. Und das Dilemma ist, wie schaffen sie es, den Sprung nach oben vielleicht doch wieder zu schaffen zu den Bayern? Und jetzt hat man gehofft, mit dem Umbruch, der beim FC Bayern jetzt ansteht, endlich mal, muss man ja fast schon sagen, dass sie da vielleicht der große Profiteur sein können. Und ich fand's gut, wie Dortmund in der Sommerpause sich gegeben hat, wie sie offensiv geäußert haben, wir wollen Meister werden, weil nur mit dieser Einstellung gelingt es dir dann tatsächlich auch, das einfach zu schaffen, weil du brauchst diese hohen Ziele, um dich daran messen lassen zu können. Wenn du sagst, du willst Dritter werden als Borussia Dortmund, ja gut, das ist relativ ambitionslos und ich glaube nicht, dass du da die letzten Prozente aus den Spielern rausholen kannst. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das mit Lucien Favre intern ist. Man hört immer wieder, dass er es nicht so toll gefunden hat, dass der Verein offensiv die Ziele formuliert hat. Ich kann das nicht beurteilen, da muss ich auch so ehrlich sein. Sollte es aber tatsächlich so sein, dass er intern dagegen steuert, dann wäre ich da tendenziell eher weniger positiv gegenübergestellt aus Dortmunder Perspektive, weil ich schon glaube, dass sie die hohen Ambitionen brauchen, um daran wachsen zu können. Es ist ja auch überhaupt nicht dramatisch, wenn man das Ziel Meisterschaft nicht erreicht. Es kommt aber schon auch so ein bisschen aufs Wie an und darauf, wie man eben diese Saison gestaltet und wie man daraus lernt dann auch. Weil aus Fehlern, das ist ja auch eine sehr bekannte Phrase, lernt man. Und diese Fehler zu machen, ist gar kein Problem, wenn man denn dann auch die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und dabei hilft eine hohe Zielsetzung, glaube ich.
Und die wäre natürlich im Fall von Dortmund die Meisterschaft. So haben es ja die Clubbosse auf jeden Fall, Justin hat es eben erzählt, am Anfang der Saison dann auch formuliert. Borussia Mönchengladbach, da sprach man eher von europäischen Plätzen, vielleicht mit dem Blick in Richtung Champions League. Da ging es aber vor allen Dingen auch erstmal darum, bei Gladbach einen ganz anderen Spielstil zu etablieren. Das, was wir bei Leipzig und bei Wolfsburg eben schon besprochen haben, trifft ja auch auf die Gladbacher zu. Die haben mit Marco Rose einen Trainer geholt, der anders spielen sollte als sein Vorgänger Dieter Hecking. Also einen ganz anderen Fußball letztlich zelebrieren muss, was natürlich auch dann erstmal dafür sorgt, dass die Mannschaft sich erstmal neu finden muss, sich an neue Ideen gewöhnen muss. Wenn man jetzt auf das nackte Ergebnis guckt, 16 Punkte nach 7 Spieltagen, 5 Siege, eine Niederlage, da scheint es funktioniert zu haben. Obwohl man anfangs noch so leichte Zweifel hatte, obwohl man zum Auftakt siegte, am zweiten Spieltag verlor, aber da war irgendwie noch nicht alles so ganz im Rein.
Absolut, also ja, man muss einfach auch aktuell loben, dass Gladbach sich da sehr schnell entwickelt hat, sich auch relativ schnell an die neuen Vorgaben gewöhnt hat und angepasst hat. Das Spiel ist in allen Phasen dynamischer geworden, es ist mehr Bewegung auf dem Platz zu sehen. Die Gladbacher sind noch aggressiver und gefühlt auch jetzt schon ein Stück schneller im Kopf geworden, weil man kennt das von Rose schon aus Salzburger Zeiten und auch von René Maric, der ja gerade dem Twitter-Universum sehr bekannt sein dürfte. Man kennt es von ihnen halt, dass sie ihren Spielern mehrere Lösungen an die Hand geben, dass sie gerne auch mal im Training Situationen trainieren, die ihre Spieler vielleicht auch mal überfordern, um dann im Spiel diese Situation einfach auch meistern zu können. Und ich glaube, da sieht man jetzt schon erste Ansätze, dass Gladbach einfach noch flexibler wird, noch variabler wird, noch schneller im Kopf wird. Und ja, die Spieler haben sie ja absolut. Also der Kader ist gut aufgestellt. Wenn jetzt noch so ein Spielsystem dazukommt, dann ist Gladbach schon für mich ein Favorit auf die ersten 4 Plätze in der Bundesliga. Warum nicht? Man muss aber auch sagen, dass noch nicht alles perfekt läuft. Manchmal sind sie mir noch zu statisch, ein bisschen zu langsam. Also genau das Gegenteil von dem, was ich gerade beschrieben habe. Dazu passt auch, dass Marco Rose letztens noch gesagt hat, können wir nicht noch ein bisschen draufpacken? Und damit meinte er tatsächlich die Intensität, die Laufarbeit, Sprints, Zweikämpfe, noch schnelleres Umschalten. Das ist so ein bisschen das, was du vorhin auch gesagt hast über Glasner bei Wolfsburg. Man ist zufrieden mit der aktuellen Situation, aber man möchte nicht stagnieren, man möchte sich da weiterentwickeln. Und um abschließend vielleicht auch nochmal eine Statistik mit reinzuwerfen, vor allem die Torgefahr ist natürlich extrem bei Gladbach im Moment. Also sie haben 15 Abschlüsse pro Spiel, sie haben aktuell mit 17,25 Expected Goals den zweithöchsten Wert nach den Bayern, die nur um 0,01 Expected Goals vor den Gladbachern sind. Ja, und damit kommt Gladbach aktuell natürlich deutlich besser in die gefährlichen Zonen als noch in der letzten Saison. Und das ist ein großer Fortschritt, den man dem Trainerteam schon zurechnen kann.
15 Tore in dieser Saison gemacht. Jetzt haben die Gladbacher ja auch eingekauft vor der Saison. Thüram geholt, Leitner geholt. Sie haben aber auch einen Mann geholt, an den ich gar nicht mehr so geglaubt habe. Aber da zeigt sich auch wieder, dass ich nur hier sitze und ein bisschen rede und eben nicht in der Verantwortung bei einem Bundesliga-Verein bin. Breel Embolo.
Ja, der hatte eine sehr schwere Zeit und das erfordert sicherlich auch Mut, den dann zu verpflichten. Aber ich glaube, sein Talent steht außer Frage. Es hat schon Gründe gehabt, warum Schalke damals sehr viel Geld für ihn bezahlt hat. Und jetzt bei Gladbach kann er natürlich extrem viel einbringen. Also er bewegt sich taktisch klug, er ist körperlich, also physisch einfach schon eine ganz andere Option nach vorne und er ist im Abschluss sehr, sehr stark, wenn er denn diese Form hat, die er aktuell hat. Und hinzu kommen natürlich auch seine technischen Fähigkeiten. Also er ist im Passspiel jetzt niemand, den man irgendwie überspielen müsste, sondern er hat technisch schon auch was drauf und kann der Mannschaft da weiterhelfen. Und ich glaube, auch da kann man natürlich sagen, er sollte jetzt nicht stagnieren, sondern schön sich weiterentwickeln. Ich glaube, dass da auch noch Luft nach oben ist. Und dass Gladbach natürlich mit ihm eine Option nach vorne hat, die das Spiel auch nochmal auf ein anderes Level hebt.
Und eben auch, wenn zum Beispiel einer der Neuzugänge dann auch von der Bank kommt, denn 4 Joker-Tore hat Gladbach in der bisherigen Saison erzielt und das ist auch Ligaspitze, muss man wirklich mal lobend hervorheben. Und sie erzielen vor allen Dingen ihre Tore in der Schlussviertelstunde. Da haben sie schon 6-mal zugeschlagen und das ist ja genau die Zeit, wo es bei Dortmund eben nicht so gut läuft. Ist das ein Mentalitätsproblem?
Eure Scheißmentalität. Ja, also ich tue mich da auch immer schwer. Ich bin da eher auf Reus Seite und muss sagen, ich bin kein großer Freund von dieser Mentalitätsdebatte. Ich glaube schon, dass Borussia Dortmund Spieler hat, die in der Lage sind, vorweg zu marschieren und dass sie einen guten Kern an Spielern haben, die diese Mannschaft auch führen können. Trotzdem hat man vielleicht das Gefühl, dass manchmal so ein paar Prozente fehlen. Und es ist wirklich extrem schwer zu erklären, woher diese Prozente kommen. Also warum sie da nicht an ihr Limit kommen, warum sie es nicht schaffen, trotz der Neuzugänge, die sie in der Offensive vor allem auch bekommen haben, warum sie es dann trotzdem nicht schaffen, in Spielen wie beispielsweise gegen Union oder auch lange Zeit gegen Köln, gegen klar unterlegene Mannschaften sich die Räume zu erspielen. Das sind so Dinge, das sind auch die Probleme, die sie letzte Saison schon hatten. Und wenn du diese Spiele nicht gewinnst, ich sage immer ganz gerne, die direkten Duelle mit Bayern sind schön und gut. Die kannst du auch 2-mal gewinnen. Aber wenn du dann die Punkte gegen Union, Köln, Freiburg und Co. nicht holst, dann wird's halt schwer, die Meisterschaft zu gewinnen. Weil das sind halt, man sagt immer, Kleinvieh macht auch Mist. Das sind die Punkte, die man halt holen muss, um dann am Ende Meister zu werden. Und wenn man sich die letzten Meisterschaften der Bayern anholt, dann waren es halt vor allem diese Spiele, die darüber entschieden haben, dass die Bayern am Ende deutscher Meister geworden sind. Und da muss Dortmund zulegen. Auch da vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Kritik an Lucien Favre. Ich verstehe nicht ganz, warum er im zentralen Mittelfeld immer eher die vermeintlich sicherere Variante aufstellt. Also immer eine stabile Doppelsechs, statt mal beispielsweise ein 4-1-4-1 zu probieren, wo Reus und Brandt beide auf der Acht spielen. Und Witzel als absichernder Sechser, das ist doch gegen tiefstehende Gegner, ist das doch eine Option. Warum probiert er das dann nicht häufiger? Und das ist so ein bisschen das, was mich stört. Dortmund hat enormes Offensivpotenzial. Also ich finde, dass sie trotz allem, was im Moment nicht so läuft, weiterhin in vielen Phasen eine der spektakulärsten Mannschaften überhaupt sein können, weil sie einfach schnell spielen, weil sie direkt spielen, mit viel Tiefe spielen können. Sie haben die meisten Tore aus dem Spiel heraus nicht kassiert, sondern geschossen. 15 Stück nämlich. Und allein das Zusammenspiel zwischen Brandt, Reus und Sancho ist natürlich teilweise eine Augenweide. Deshalb, ich würde mir da noch mehr Mut von Favre wünschen, zu sagen, schmeiß doch mal deine Scheinstabilität in der Defensive ein Stück weit über den Haufen und trau dich einfach, gerade gegen die kleineren Mannschaften, noch mehr Offensivkraft auf den Platz zu stellen. Und vielleicht kommt Dortmund dann auch wieder besser ins Rollen. Eine Option könnte natürlich auch Mario Götze sein.
Auch gegen Gladbach?
Absolut. Götze ist für mich immer eine Option gegen jeden. Ich finde, dass er was mitbringt, was nur wenige Spieler in Deutschland haben, nämlich sich auf engem Raum wirklich behaupten zu können, mit enger Ballführung dann trotz Unterzahl kluge Entscheidungen zu treffen. Das sind Dinge, die machen ihn bis heute einzigartig, finde ich. Das war auch bei den Bayern, wo er auch schon viele Probleme hatte aufgrund von anderen Faktoren, war das auch schon eine große Stärke, wie ich finde, dass er einfach auf der Achterposition im Zentrum die Fäden gezogen hat, bevor es dann ins letzte Drittel ging, in dieser Übergangszone einfach. Also ich nenne es immer so ein bisschen das Iniesta-Syndrom, weil Iniesta wurde auch häufig dafür kritisiert, dass er wenige Torbeteiligungen hatte, aber was der natürlich im Vorhinein, in der Vorbereitung der Angriffe an Fäden gezogen hat, das war schon ziemlich stark. Und ich will Götze gar nicht auf diese Ebene heben, aber auf Bundesliga-Niveau hat er schon sehr, sehr starke Qualitäten und kann halt jemand sein, der die Angriffe von Borussia Dortmund noch besser vorbereitet auf der Achterposition. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er nach seiner doch sehr starken Rückrunde aktuell eher außen vor ist.
Vielleicht darf er ja gegen Gladbach ran. Wie geht's denn aus deiner Sicht aus?
Ja, Dortmund hat, zumindest ist das mein Eindruck, eher Probleme gehabt, wenn sie nicht der Favorit waren. Wenn sie der Favorit waren. So, wenn sie nicht der Favorit waren, dann haben sie meistens souverän gespielt, hatten gegen Barcelona jetzt beispielsweise Pech im Abschluss, dass sie da ihre Chancen nicht genutzt haben. Aber ich glaube, dass sie gegen Gladbach, wo man ja doch erwartet, dass es eher Augenhöhe ist, dass sie da wieder ihre Klasse auf den Platz bringen können und am Ende souverän mit 3-1 gewinnen. Einerseits, weil ich glaube, dass Gladbach noch nicht ganz so weit ist, wie es die Tabelle aktuell sagt. Sie lassen defensiv noch relativ viel zu. Und andererseits glaube ich, dass Dortmund das entgegenkommen wird, dass Gladbach einen sehr offensiven Stil hat.
Auf jeden Fall hat Dortmund die letzten 8 Duelle gegen Gladbach gewonnen, hatte ich vorhin schon mal gesagt. Aber Gladbach ist die Mannschaft, eine der Mannschaften, die alle Auswärtsspiele bisher gewonnen hat. Ich glaube aber auch trotzdem, dass Dortmund gewinnen wird. Ich sage 2-0 wird's am Ende ausgehen für die Borussia. Und dann gehen wir in den Sonntag hier im Bodi Special auf meinsportpodcast.de, gleich Köln gegen Paderborn.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Not gegen Elend. Jetzt Thema bei uns hier im Booty Special auf meinsportpodcast.de. Köln gegen Paderborn. Wir nehmen es auseinander mit dem Kollegen Justin Kraft von mirsanroth.de. Köln 17. in der Tabelle mit 4 Punkten. Paderborn 18. in der Tabelle, 1 Punkt im optimalen Verlauf mit dem ersten Saisonsieg. Da könnte Paderborn dann tatsächlich an den Kölnern vorbeiziehen und diese rote Laterne wieder abgeben. Was man auf jeden Fall sagen muss, von Paderborn hat man viel gesehen, viel Positives auch, aber am Ende eben keine Ergebnisse. Bei den Kölnern, da hat man positive Ansätze mal kurz gesehen, aber vor allem dann doch relativ viel Stagnation, viel Leerlauf.
Ja, absolut. Ich glaube, dass man beide auch sehr unterschiedlich bewerten kann. Obwohl beide Aufsteiger sind, glaube ich, dass Paderborn schon der größere Außenseiter in der Bundesliga ist. Bei Köln kann man da vor allem eine Sache auch mit reinziehen, die sogenannte TV-Rangliste, wo es um die TV-Gelder geht. Da steht Köln mit 38 Millionen Euro vor Düsseldorf, vor Union und vor Paderborn auf Platz 15. Also durchaus in Reichweite, um gerechtfertigt zu sagen, wir wollen die Klasse halten, während Paderborn und Union doch eher relativ abgeschlagen sind, was das Finanzielle angeht. Und deshalb glaube ich, dass Paderborn schon der größte Außenseiter der Liga ist. Dafür sind sie aber bisher recht mutig unterwegs. Man hat es ja in der letzten Saison schon gesehen, sie spielen sehr hohes Pressing, sie sind sehr aggressiv, sie haben einen Trainer, der vor allem offensiv denkt, der sagt, das Publikum, wenn das für uns bezahlt, dann soll es auch was sehen. Finde ich grundsätzlich immer eine sehr gute Einstellung und sehr lobenswert. Sie haben gute Umschaltmomente, aber trotzdem habe ich das Gefühl, sie sind nicht ganz so mutig wie damals in Liga 2. Und das würde ich mir wünschen. Sie spielen etwas weniger Angriffspressing, sie lassen sich manchmal zu tief hinten reindrücken und sind nicht mutig genug, um ja auch gegen die größeren Mannschaften einfach mal ja in Situationen kompakter nach vorne zu schieben. Und es gibt zu viele Situationen, in denen sie weder hinten absichern, noch vorne ins Risiko gehen. Und das ist dann so weder Fisch noch Fleisch. Und da würde ich mir eine klare Entscheidung Richtung Offensive einfach wünschen, ohne jetzt komplett ins offene Messer zu laufen, aber durchaus diese Phasen mit reinzubringen, für die sie einfach bekannt waren in der vergangenen Saison, wo sie einfach ja in der zweiten Liga auch für neuen Wind gesorgt haben und wo sie erfrischenden Fußball gespielt haben, der viel Druck nach vorne entwickelt hat. Und ich glaube, dass sie das trotz der schlechteren individuellen Qualität auch in der Bundesliga umsetzen können und dass das auch tatsächlich der einzige Weg ist, um irgendwie eine Chance zu haben, die Klasse am Ende zu halten.
Und bei Köln, wie siehst du es da? Ich meine, das ist eine Mannschaft, wenn man da vor der Saison gefragt hat, ja, Köln, großer Verein, die gehören in die Bundesliga, die werden sich da auch irgendwo etablieren, aber von diesem Nimbus, mal ein großer Club gewesen zu sein, muss man auch irgendwann mal runterkommen und das Ganze mal ein bisschen realistisch einordnen, denn fußballerisch war das mit ganz wenigen Ausnahmen bisher nix.
Absolut. Also wer jetzt irgendwie davon träumt, dass Köln um Europa mitspielt, ja, der gehört, ja, ich sag's lieber nicht. Aber also das ist schon viel Größenwahn, wenn das jemand behauptet. Ich weiß nicht, wie es intern gesehen wird, aber ich glaube schon, dass Köln sich realistisch einordnen sollte, dass es gegen die Klasse oder für den Erhalt der Klasse geht am Ende. Ja, was mir nicht ganz so gefällt, ist, dass sie halt meiner Meinung nach zu viele lange Bälle schlagen. Es ist so ein bisschen der Stil des neuen Trainers. Man legt den Fokus stärker aufs Gegenpressing. Unter Anfang hat man ja noch versucht, das Spiel selbst zu gestalten. Mittlerweile gibt es dann doch lieber mehr diese langen Schläge nach vorne, wo dann versucht wird, die zweiten Bälle zu erobern. Ich glaube, das tut der Mannschaft nicht unbedingt gut. Man hat durchaus Spieler im Kader, die in der Lage sind, den Ball auch mal länger zu halten, auch mal Entlastung zu haben, nicht immer ständig ins nächste Gegenpressing zu laufen, sondern auch mal eine Ballbesitzphase einzustreuen. Und das kommt mir von den Kölnern leider zu wenig. Sie schlagen die meisten langen Bälle pro Spiel, nämlich 69. Ja, und nehmen sich damit vielleicht auch selbst so ein bisschen die Möglichkeiten, ja, vorne Gefahr zu erzeugen. Und ja, das sieht man dann halt auch daran, dass sie nicht so gefährlich sind in den einzelnen Spielen.
Jetzt hatte man ja bei Köln Ende der letzten Saison, als der Aufstieg quasi feststand, den Trainer entlassen. Markus Anfang dann gehen lassen, weggeschickt. Man wollte was anderes. Man war mit der Arbeit des Trainers, mit dem Stil, mit dem Fußballstil nicht wirklich zufrieden. Hat man sich da jetzt nennenswert verbessert? Weil du eben auch Bayer Lotzer kritisiert hattest.
Ja, aus meiner Perspektive schon, weil ich ein Freund von Trainern bin, die mit dem Ball was anfangen wollen. Das ist Bayer Lotzer jetzt nicht unbedingt. Man muss da immer so ein bisschen eingrenzen. Natürlich hat auch Köln einige Phasen, in denen sie Fußball spielen, aber es ist mir halt zu wenig. Und deshalb, ich bin schon eher ein Anhänger von Markus Anfang. Aber ich weiß nicht, was da intern gelaufen ist und ja, da ist der Verein einfach auch näher dran, um das beurteilen zu können. Das kann ich nicht beurteilen, wer jetzt der bessere Mann an der Seitenlinie für den ersten FC Köln ist. Ich kann nur sagen, was meine Präferenz ist. Und da ist es schon der Fußball, den Anfang hat spielen lassen. Ich hatte das Gefühl, dass man davon, haha, Anfang an, nicht so richtig hinterstand, was der Trainer macht. Dass man nicht bereit war, auch den Kader darauf auszurichten, auf diesen Fußball. Und das ist nie ein gutes Zeichen, wenn von der sportlichen Führung aus nicht alles getan wird, um den Trainer dann auch zu unterstützen und ihn zu decken. Und das war mein Gefühl von außen und deshalb glaube ich, dass das auch zum Scheitern verurteilt war, was Markus Anfang dort begonnen hat. Und ja, dementsprechend ist man jetzt vielleicht zufriedener mit Bayer Lotzer. Das wird sich wahrscheinlich auch erst in einigen Monaten zeigen. Und dann wird man sehen, wie viele Punkte am Ende auf dem Konto stehen. Ich glaube, der ansehnlichere Spielstil ist es nicht. Aber vielleicht der erfolgreichere, das wird man dann sehen.
Kommen denn Punkte dazu am Wochenende gegen Paderborn?
Du fragst Sachen. ich nehme jetzt mal deinen beliebten Tipp, nämlich das 1:1 und sage, das Spiel wird sehr von Umschaltmomenten leben und am Ende leistungsgerecht 1:1 ausgehen.
Ich sag mal, die Paderborner warten so lange schon auf einen Sieg, die gewinnen mit 2:1 gegen Köln. Ein sicherlich etwas gewagter Tipp, aber wir werden mal abwarten, wie es ausgeht und gucken jetzt noch zur TSG Hoffenheim. Den Bayern-Bezwinger, der trifft nämlich auf den FC Schalke 04 an diesem Sonntag und schließt damit den 8. Spieltag ab und damit auch unser Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
2 Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Hoffenheim gegen Schalke, unser letztes Spiel hier im Bundi-Special auf meinsportpodcast.de. Hoffenheim nach dem Sieg gegen Bayern, also jetzt wieder mit einem Heimspiel zu Hause gegen den FC Schalke 04. Und die Schalker, die haben seit 5 Spielen nicht verloren. 4-mal gewonnen, dann kam am letzten Spieltag dieses 1:1 gegen Köln, wo sie die Tabellenführung ja schon vor Augen hatten, dann am Ende sich aber doch noch einen einfing. Aber Justin, wenn wir drauf gucken auf die Schalker vor allen Dingen, dann muss man sagen, im Gegensatz zur letzten Saison nicht wiederzuerkennen.
Ja, das ist allerdings vielleicht auch gar nicht so schwer. Also da musste schon einiges passieren auf Schalke. Trotzdem muss man dem Trainer ein Kompliment aussprechen, weil unter Tedesco damals hat man im ersten Jahr eine klare Spielphilosophie erkennen können, ja, aber er hat sie nicht durchdrücken können im zweiten Jahr. Und jetzt hat man erstmals wieder das Gefühl, seit dieser ersten Saison, dass Schalke wirklich ein klares Konzept verfolgt. Wagner ist jemand, der nicht nur von Jürgen Klopp, wie es ja immer gerne geschrieben wird, lernte, von seinem Kumpel und bei dem er ja auch Trauzeugen war, bla bla, diese ganzen Geschichten, sondern er lernte auch viel von Ralf Rangnick. Und von beiden zu lernen bedeutet sehr aggressives Pressing, wirklich viel Pressing, viel Umschalten. Man sagt ja immer so gerne Vollgasfußball. Und im Laufe der Saison scheint sich Schalke auch immer mehr dahingehend zu entwickeln. Also man hat das Gefühl, dass Schalke immer aggressiver presst, dass die Pressinglinie sich in den letzten Spielen auch immer ein Stück weit nach oben geschoben hat, und dass sie jetzt schon ein Stück weit höher anlaufen als noch zu Beginn der Saison. Hinzu kommt, dass sie einfach die Spielertypen haben, um einfach auch mal ein schnelles Umschaltspiel hinzubekommen, um schnell Gefahr zu erzeugen, wirklich auch viele Tore dann zu schießen. Sie haben immerhin schon 14 Treffer erzielt. Ja, und dabei helfen auch die Positionswechsel. Man hat das Gefühl, die ganze Mannschaft ist einfach ein Stück weit auch nochmal gedankenschneller geworden. Und ich glaube schon, dass das eine Arbeit von Wagner ist und ja, dass der da großen Anteil daran hat.
Harit hat er Bestärker gemacht, er hat schon 4 Tore geschossen in dieser Saison. Serdar jetzt ja auch schon in Sachen Nationalmannschaft unterwegs. Also das sind ja alles dann auch wirklich Fingerzeige dafür, dass die Mannschaft nach oben kommt. Bei Hoffenheim hatte man sich ja Ähnliches vom neuen Trainer von Schreuder erwartet. Dieser Sieg gegen Bayern, ist das jetzt die erhoffte Trendwende bei Hoffenheim? Das war ja auch mehr so, ja, ein bisschen ging es in die richtige Richtung. Es ging so 1 vor, 2 zurück an Schritten.
Ja, ich glaube, bei Hoffenheim macht man zumindest in der Außendarstellung oder in der Außenbeurteilung, was man so medial liest, macht man eher den Fehler, dass man glaubt, dass die letzten Jahre der Normalzustand waren. Ich glaube, dass Nagelsmann Hoffenheim hat deutlich besser dastehen lassen, als sie tatsächlich sind. Wenn man sich den Kader anguckt, ist man meiner Meinung nach ganz klar hinter der Bundesligaspitze und damit meine ich so die ersten 7, 8 Mannschaften. Der Rekordtransfer wurde diese Saison getätigt mit 12 Millionen Euro. Ja, jetzt müsste ich mich verhaspeln. Sami Sesuku, nee, wie heißt er? Ich krieg den Namen nicht ausgesprochen.
Ich versuch's gar nicht erst.
Du weißt, wen ich meine. Ja. Und die Zuhörerinnen und Hörer wissen es hoffentlich auch. Ja, ich habe mich geopfert. Wenn ich jetzt ihn meine, sage ich einfach Dings.
Genau.
Gesamtausgaben seit Sommer 2015, finde ich sehr interessant, sind bei Hoffenheim 130,39 Millionen Euro. Dazu haben sie auch sehr viel Geld eingenommen, aber diese Ausgaben sind halt Platz 9 und sie sind da in Gesellschaft von Mainz 05 und Eintracht Frankfurt, die je circa 120 Millionen Euro ausgegeben hat, beziehungsweise haben, und Stuttgart mit 134 Millionen Euro, die noch ein bisschen mehr ausgegeben haben als Hoffenheim, interessanterweise. Der nächste Platz dann, also Platz 7, ist Borussia Mönchengladbach und die haben 185 Millionen Euro ausgegeben. Also da ist schon nochmal eine Differenz von rund 50 Millionen Euro. Finanziell ist nicht immer alles, aber es unterstreicht so ein bisschen, dass Hoffenheim doch eher ein Mittelklasse-Club ist als einer, der regelmäßig um Europa spielt. Und ich glaube, umso höher muss man dann auch Nagelsmanns Leistung bewerten.
Ist von daher also schwer, dann Schreuder dann an ihm direkt zu messen, weil er ja zwar eine Hoffenheimer Vergangenheit hat, aber vielleicht dann doch ja eben diese Nagelsmann-Attribute einfach nicht hat.
Er hält im Prinzip schon im Groben an dem Spielsystem fest, glaube ich. Er will aber, so zumindest mein Eindruck, ein eher ruhigeres Spiel etablieren. Und das funktioniert noch nicht so richtig. Also Hoffenheim hat ja immer von seiner Dynamik gelebt, von seiner Schnelligkeit, auch sofort vertikal zu spielen und immer wieder Druck nach vorne auszuüben. Schreuder ist dann doch eher klassische Ballbesitzschule, der aus einem kontrollierten Ballbesitz heraus Chancen kreieren möchte. Das funktioniert einfach noch nicht, weil Hoffenheim aus dem Stand heraus nicht in der Lage ist, dieses Tempo hinzubekommen, was dafür notwendig ist. Und deshalb fehlt auch die offensive Durchschlagskraft. Mit 11,9 Abschlüssen pro Spiel haben sie ja den sechstschlechtesten Wert der Liga. 6,02 Expected Goals sind sogar der schlechteste Wert der Liga. Und ich glaube, da sieht man dann ganz klar, woran es auch liegt. Sie schaffen es nicht, offensiv Entlastung zu finden. Dementsprechend laufen sie dann auch durch Ballverluste in Konter, die dann dafür sorgen, ja, dass viele Gegentore auf dem Konto stehen. Und daran muss Schreuder arbeiten. Nur weil ich jetzt sage, dass Hoffenheim Mittelklasse-Club ist oder eher ein Mittelklasse-Club ist, heißt es ja nicht, dass sie nicht erfolgreich sein können. Also da muss man dann Schreuder natürlich auch schon in die Pflicht nehmen, ihm vielleicht aber auch mit diesem Kontext im Hintergrund die Zeit geben und sagen, mach jetzt erstmal ein paar Wochen, vielleicht Monate, und dann schauen wir mal weiter, wo es hinläuft und ob er der richtige Mann für Hoffenheim ist.
Der Sieg gegen Bayern hat ihm da auf jeden Fall sehr geholfen, dann entsprechend auch mehr Zeit zu kriegen.
Leider ja.
Aus Sicht der Bayern definitiv, ja.
Also sie haben es auch, das habe ich vorhin auch schon gesagt, das haben sie auch wirklich gut gemacht. Also sie fühlen sich aktuell noch wohler, wenn sie nicht den Ball haben und wenn sie mehr verteidigen können, wenn sie das Zentrum kompakt gestalten können. Sie haben mit Rudi beispielsweise einen Spieler, der sich mit Kontrolle im Zentrum gut auskennt, aber auch die anderen Leute da im Zentrum sind wirklich richtig gute Fußballer. Deswegen ist das Potenzial bei Hoffenheim schon vorhanden, keine Frage. Und Schreuder muss es dann halt schaffen, die fußballerische Qualität, wenn sie den Ballbesitz haben, noch ein Stück weit zu erhöhen und da einfach Tiefe ins Spiel zu bekommen, weil ja mit 20-30% Ballbesitz kommst du in der Bundesliga höchstens gegen Bayern oder Dortmund, maximal noch gegen Leverkusen durch die Partie, nicht aber gegen den Rest der Liga.
Und gegen Schalke?
Gegen Schalke glaube ich, dass sie ja mehr Ballbesitz haben werden wieder, Hoffenheim, weil Schalke halt, wie gesagt, doch sehr auf die Umschaltmomente reagiert. Ich bin gespannt bei Schalke, wie sich das entwickelt, weil man hat das oft gesehen, dass Mannschaften mit Fokus, mit so starkem Fokus auf Pressing-Momente irgendwann einbrechen, weil sich die Gegner darauf einstellen. Und Schalke hat schon erste Probleme gezeigt, wenn sie längere Ballbesitzphasen hatten. Also auch da wird's spannend, wie Wagner das dann schafft. Auf Langstrecke in diesem Spiel glaube ich aber, dass sie eher auf ballbesitzorientierte Hoffenheimer treffen werden und am Ende souverän und verdient mit 2-1 gewinnen, weil sie ihre Umschaltmomente besser nutzen können und Hoffenheim aus dem Ballbesitz, aus dem Stand heraus wenig kreieren wird.
Ich sag, es gibt ein 2-0 für Schalke, aber in der Tendenz im Sieg für Schalke, da sind wir beide auf gleicher Linie hier im Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Ja, das war der Blick auf den 8. Spieltag mit Justin Kraft von Mirsan Roth. Justin, vielen Dank für deine Expertise, vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzung.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Jo, sehr gut.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf meinsportpodcast.de. Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.